Heute ist eine Sondersendung. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Def Radio ist am Mikrofon.
Wieder Def Radio.
Hier zu Def Radio.
Ja, und hier ist Def Radio bei Radio Free FM. Und theoretisch haben wir heute ein ziemlich volles Haus, aber irgendwie ist der Hälfte der Redaktion noch nicht so ganz physisch im Studio anwesend. Und zumindest sitzt Niklas mal hier vor mir. Der spricht aber gerade nicht in seinem Mikro.
Hallo.
Hi. Und hinter mir steht noch Tai. Tai, sag mal hallo.
Hallo.
Und wir warten noch auf Simon, der sich gerade irgendwo befindet. Und unser Thema heute wird sein Console Wars, aber ich glaube, da wir uns gerade erst hier im Studio einfinden, machen wir noch ein bisschen Musik vorher. Und wir haben, glaube ich, schon lange keinen Pornophonik mehr gespielt. Ich weiß nicht, letzte Sendung war ich...
Aber okay. Wir können gerne wieder Sad Robot nehmen.
Wir spielen nochmal. Ich mag das Lied einfach.
Ich mag es auch.
Sad Robot von Pornophonik. Bis gleich hier bei Radio Free FM. Achso, Moment, hier muss ich auch hier Ton einschalten. So, willkommen zurück zu Radio Free FM. Hier ist Def Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Hier im Hintergrund spielt noch ein bisschen Musik und ich höre... Ah, mal gucken. Was wir gerade gehört haben war, jetzt muss ich nochmal nachschauen, hier der Bellrock Boogie vom Diablo Swing Orchestra und davor... Sad Robot von Pornophonik, altbekannt, aber uns wird es nicht langweilig hier. Und ich habe schon angekündigt, im Studio ist heute volles Haus. Zumindest ja, im Vergleich zu manchen anderen Sendungen. Ich bin Matu, hier rechts neben mir sitzt Tai. Hallo Tai.
Hallo.
Mir gegenüber jetzt auch da ist Simon.
Hi.
Servus und hallo Niklas nochmal.
Hallo.
Heute geht es um Console Wars, aber Tai hat erstmal Nachrichten.
Ja, ja, sogar viele. Viele, schon fast zu viele.
Naja, wir können ja mal eine Auswahl machen.
Ja, ja. Wer alles ein iOS-Gerät hat, also ein Apple-Gerät hat, hat sicherlich von der Nachricht des Todes mitgekriegt. Das ist so eine spezielle UTF-8-Zeichenfolge, die dafür sorgt, dass das Betriebssystem abschmiert. Komplett.
Was passiert dann? Also was heißt ab Neustarten und dann geht's wieder? Oder?
Nein, Neustarten funktioniert nicht ganz. Also du kannst zwar neu starten, aber sobald du versuchst, die Nachricht wieder abzuspielen, darzustellen, schmiert das System wieder ab.
Okay, versucht es selber die Nachricht darzustellen? Also es ist eine Dauerschleife?
Er versucht die Nachricht auf dem Bildschirm darzustellen und schmiert dabei ab. Das ist irgendwie komischen arabischen Zeichen, was ich bisher gesehen habe.
Ist es schon behoben?
Nein.
So ein Bug gab es auch in Skype, wenn du ein gewisses
Zeichen... Was halt passiert ist, dass bisher Facebook die Nachricht einfach blockiert und sagt, diese Nachricht ist nicht mehr verfügbar, da sie als missbräuchlich bzw. Spam markiert wurde. Und zwar bevor irgendwie Apple überhaupt irgendwie reagiert hat. Mhm. Obwohl das schon länger ist.
Solche Fehler gab es ja auf den Feature Phones, auf den Nicht-Smartphones seit langer Zeit eigentlich. Da hat man bei fast allen Modellen solche Probleme eigentlich entdeckt. Mhm. Die sterben ja so langsam aus, die Dinger. Aber man sieht die schon noch hin und wieder.
Ja. Also das Problem ist, dass man die Nachricht auch nicht löschen kann auf dem iOS, weil auf dem iOS wird sie automatisch dargestellt, sobald man das Ding auswählt.
Okay.
Der aktuelle Fix von Apple sieht vor, dass man die Nachricht sich vorlesen lässt von Siri.
Und dann ist sie weg.
Dann ist sie weg.
Also dann wird sie nicht mehr, okay.
Dann wird sie nicht mehr dargestellt und man kann sie löschen lassen.
Ja, super. Kurz bevor wir zu weiteren Nachrichten kommen, wir sind heute wieder live im Studio. Das heißt, es gibt auch wieder einen Live-Chat auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Und zwar ist das der irc.in-ulm.de. Im Channel Def Radio, da gibt es auch, falls ihr keinen eigenen IRC-Client habt, könnt ihr im Webbrowser einfach auf webirc.in-ulm.de kommen.
Also was ich auch noch Lustiges gefunden habe, wie man hier bei mir auf dem Bildschirm sehen könnte, ist auf dem Bild so ein komisches rosa Kinderspielzeug, mit dem man chatten kann, abgebildet. Und wenn man da ein bisschen rumprogrammiert, kann man damit Garagentore öffnen.
Ja, cool. Und ja gut, die Garagentordinger, die sind ja auch nichts Besonderes. Also wir haben so eine Tiefgarage da daheim in dem Gebäude, in dem ich lebe. Und also diese Garagentoröffnung, weil dieses Ding ist, das ist so ein hässliches, altes, grünes Plastikding mit einem fetten Knopf. Also das ist ein Riesenprügel. Sieht uralt aus und da ist halt drinnen, kannst du da mit so Schaltern, kannst du da den Code einstellen. Ich glaube, arg lang wird es nicht dauern, um da welche rauszufinden, die man braucht.
Ja, sie brauchen mit dem Spielzeug irgendwie 2 Sekunden.
Genau.
Und sie sagen zwar, neue Systeme sollten davon nicht betroffen sein, aber...
Also ich glaube, bei Garagen sind wirklich noch eine ganze Menge alte Systeme
gebaut. Ja,
das ist ja nicht so, dass die Leute da irgendwie alle 2 Jahre ein Update machen von ihrem Garagensystem. Da müsste man die komplette Hardware wahrscheinlich mit austauschen.
Ja, Kreditkartensysteme wurden angezapft, nämlich sehr interessant, wie sie es gemacht haben. Sie haben einen signierten Grafikkartentreiber irgendwie verteilt. Wie genau, möchte Oracle nicht sagen.
Okay.
Weil das deren System
ist. Ein Grafikkartentreiber.
Genau, und der Grafikkartentreiber hat einfach so lange im Speicher gesucht, bis er irgendwas gefunden hat, was nach Kreditkartendaten aussieht und die dann weggeschickt. Mhm.
Ist bekannt, von wem die stammt, die Malware?
Da sagen sie dazu aktuell nichts.
Das ist natürlich schwer rauszufinden.
Und so Zertifikate klauen, wenn man sich da so diese Fälle sich anschaut, wie oft es passiert, ist nicht so selten, dass da irgendwie Zertifikate unterschrieben werden.
Okay.
Obwohl es nicht unterschrieben werden sollte.
Gut, ich sehe schon. Nächstes Thema geht um Autos. Finde ich immer ganz interessant.
Ja, und zwar Google hat seit 2009 eben dieses Projekt mit den autonom fahrenden Autos. Und sie müssen jetzt aktuell Testfahrten machen auf bestimmten Strecken, weil das jemand in den USA so wollte. Haben wollte, genau.
Ja, Google macht, ich glaube, Google sind wahrscheinlich die meisten Testfahrten mit ihren autonomen Autos machen. Mhm. Das sind ja nicht die einzigen, die selbstfahrende Autos entwickeln. In Deutschland ist es halt rechtlich schwierig, diese Testfahrten zu machen, aber Google, die sind, die sind ja täglich
ständig. Also bei Google fahren sie unterwegs. Ja wirklich komplett autonom und können auch Unfälle bauen, während hier in Deutschland muss ein Fahrer notfalls die Kontrolle übernehmen können, um den Unfall zu bauen.
Ach, da sitzt gar niemand mehr am Steuer bei denen, oder wie, bei den Testfahrten?
Bei den Google-Autos anscheinend nicht.
Oh.
Und Google hat jetzt eben die Daten mal bekannt gegeben, wie viele Unfälle passiert sind, nämlich seit 2009-13.
Mhm.
Und auch bekannt gegeben, wie es zu diesen Unfällen gekommen ist. Und in keinem einzigen Fall war das Auto schuld, sondern das war irgendwie ein anderer Verkehrsteilnehmer, der eben reingefahren ist.
Okay, er hat sich wahrscheinlich auf den Aufbau auf dem Dach von dem Google-Auto konzentriert, statt auf das Auto selber. Ja. Die sind ja wahnsinnig teuer, diese Google, also das, was an Technik in dem Google-Auto steckt. Ist nicht vergleichbar mit dem, was andere Autounternehmen an Sensorik drauf haben. Ich meine, die sind gut, ja, die Sensoren von Google, aber es wird halt wahrscheinlich nicht, wir sehen, wie es da weitergeht.
Mhm. Wo wir gerade bei Google sind, können wir gleich weiter über Google reden. Nämlich, Google will jetzt einen eigenen Videodienst für Spiele starten, nachdem Amazon ja letztes Jahr irgendwann Twitch aufgekauft hat. Habe ich auch erst heute erfahren, dass Amazon Twitch aufgekauft hat, nachdem ich das gelesen habe.
Okay.
Und da Google Twitch nicht kaufen konnte, was sie eigentlich ursprünglich vorhatten, machen sie jetzt was Eigenes und verbinden das mit YouTube.
Interessant. Ja. Wir hatten ja neulich die Streaming-Sendung, passt zu dem Thema. Die müsste es schon online geben als Podcast zum Download. Meine ich.
Okay.
Gibt's noch mehr Nachrichten?
Ja, ich finde jetzt gerade mein Pad nicht mehr. Jetzt. Was auch ganz lustig war, Bitcoins.
Die gibt's noch.
Ja, klar.
Ja. Blockchain ist so eine der Anbieter, die dir anbieten, dein Wallet zu hosten.
Mhm.
Du brauchst halt nur deinen Schlüssel irgendwie sichern, um an den ranzukommen. Nur ist halt bei Blockchain ein kleines Malheur passiert. Also sie haben es ganz sinnvoll gemacht und holen sich per Vertrag oder sonst eben festgelegt und zahlen auch dafür Zufallszahlen von der Seite random.org. Das ist so eine Seite, die anbietet, dir Zufallszahlen zu geben. Sie holen sich da mit irgendwelchen Geiger-Müller-Zählen Zufallszahlen. So wie ich das gelesen habe. Nun haben sie das bisher über einen nicht abgesicherten HTTP-Request gemacht, also okay, ohne SSL. Und random.org hat das nun mal umgestellt auf SSL. Und zurück blieb auf die ursprüngliche URL eben das Permanently Moved 302.
Und das haben sie jetzt als Zufallszahlen
genommen. Das haben sie als Seed für den Zufallszahlengenerator genommen. Und dadurch haben viele Leute die gleiche Wallet gekriegt. Also zwischendurch...
So gleich?
Ja, nicht nur gleich. Zwischendurch waren offensichtlich 7.000 Euro drauf. Dollar. Ja. Und die Leute, die es natürlich gemerkt haben, haben das Geld auf andere Konten abgezweigt.
Das Geld, das dann nochmal reinkam in ihren... Ja. Interessant. Gibt es da irgendwie ein Statement zu von...
Sie haben es gefixt.
Also, haben sie auch das Geld irgendwie dann wieder richtig zuordnen?
Ja, das Geld ist so ein bisschen problematisch, weil sobald es ja wegüberwiesen wurde, ist es weg.
Genau.
Das ist wie Bargeld.
Ja, aber ja, okay. Ich meine, vielleicht müssen die dann irgendwie das dann bezahlen, was dann drauf war, oder? Gut, 7.000, das sind jetzt nicht die Unmengen an Geld. Wahrscheinlich ist das eine Firma, die sich das noch gut leisten kann.
Der Bitcoin liegt gerade übrigens auf 205 Euro pro Bitcoin. Und zu der Nachricht vorhin mit der Zeichenkette, die iOS-Geräte abschmieren lässt, sowas ähnliches gibt es auch in Skype. Also das wurde auch schon gepatcht, das ist ein nicht ganz vollständiger Link, so ein bisschen kaputt halt. Ich zitiere jetzt die Zeichenfolge mal nicht. Ja. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass du halt, wenn du Skype starten lässt, es automatisch wieder crasht, weil da die Nachricht jedes Mal halt lädt. Das ist relativ ungünstig, aber Microsoft hat halt schon einen Patch freigegeben.
Patch installieren funktioniert ja dann trotzdem. Ja. Das immerhin zu lösen. Ich meine, wenn das Gerät selber crasht, dann hast du ein Problem, dann kannst du nicht mehr richtig updaten. Okay. Weitere Nachrichten?
Nee, das war's schon. Also, naja, eigentlich schon, aber wir sollten eigentlich auch mal zum Thema kommen.
Ja, wir sind jetzt auch 20 Minuten hier schon in der Sendung. Jetzt machen wir auch mal keine Musikpause vor dem eigentlichen Thema, sondern kommen direkt zur Sache. Ja, ich schaue noch mal kurz in den Chat. Da ist jetzt noch nicht so viel los. Noch mal kurzer Hinweis auf den Chat irc.in-ulm.de im Channel Raute Dev Radio. Wir reden heute über Console Wars. Im IRC könnt ihr euch beteiligen. Console Wars, was meinen wir damit? Ja, es geht halt um die ganzen Konsolen und Retro-Spiele und...
Ja, Konsolen, im Sinne von Spielekonsolen.
Spielekonsolen.
Nicht das schwarze Ding, wo Hacker irgendwas eingeben.
Genau, das machen wir übrigens auch mal. Also das habe ich mir schon fest vorgenommen, da mal über Terminals und Terminal-Emulatoren und Shells und so.
Ich habe tatsächlich irgendwo zwischen meinem Schmierpapier schon einen Graphen über die Shell-History erstellt.
Ja, da gibt's wohl in Ulm auch jemand, der sich damit sehr gut auskennt und vielleicht kriegen wir da mal ein Gespräch hin. Aber das ist heute nicht unser Thema, sondern heute geht es um Spiele. Und ich hatte nie eine Konsole. Ganz traurig. Also,
hattest du einen Computer?
Erst seit 2001. Ja, ich weiß nicht, wann habt ihr...
Ja. Also ich bin aufgewachsen mit Nintendo.
Ja.
So klein, da durfte ich nicht selber spielen, aber hab halt geguckt. Hab's dann relativ schnell selber angefangen.
Also die erste Konsole, die ich gespielt habe, ist laut unserem Listing schon eine dritte Generation Konsole. Das heißt, so alt bin ich auch noch nicht.
Wie hat es denn angefangen? Vielleicht fangen wir mal Konsolen in der chronologischen Reihenfolge an.
Also ich habe hier die erste Generation. Ich habe das hier mal ganz witzigerweise die Urzeit genannt.
Die Urzeit.
Was man, wenn man jetzt diese Konsolen, die ich jetzt hier aufgelistet habe, sich anschaut, ist es auch verständlich, wieso ich es die Urzeit nenne. Nämlich waren das hauptsächlich nur Dedicated Consoles. Also das war ein Gerät, das hast du an PC, an den Bildschirm, Fernseher angeschlossen. Und auf dem Gerät war genau ein Spiel drauf. Und das war's. Also da gab es irgendwie den Nintendo Color TV Game. Das war die erste Konsole von Nintendo. Die konnte, je nachdem, welche man gekauft hat, eben entweder Pong oder Othello oder ich glaube, das war's. Ich glaube, das Komplizierteste war, glaube ich, wirklich Othello.
Was ist Othello?
Genau.
Othello ist sowas wie viel gewinnt, nur auf dem Brett und mit 5. Also flach. also, auf dem Brett. Man kann überall hinsetzen und muss irgendwie fünf... Nein, das war nicht Othello.
Ja, googeln wir das doch mal.
Othello...
Wie schreibt man das?
Also ist es schon so, dass die erste Spielekonsole sozusagen so dieses Pong war, was man kennt
mit den zwei Balken? Also die erste Nintendo Color TV Game war nur Pong.
Also es sieht aus wie Go.
Es sieht aus wie Go, du fängst nicht, du übernimmst, glaube ich, die Dinger. Also wenn du...
Ist eng verwandt mit Reversi. Ah, das kenne ich von den KDE Games und so.
Ich glaube, es ist das gleiche eigentlich.
Also hier steht eng verwandt, ja.
Ich finde, es ist das gleiche. Höchstwahrscheinlich unterscheidet sich
vielleicht ist die Brettgröße anders oder so.
Irgendwelche Kleinigkeiten. Also wenn man irgendwie vorne, also wenn man hat irgendwie ja Spalten und Zeilen und Diagonalen und wenn man irgendwie den in einer Zeile oder einer Spalte oder in der Diagonale den Gegner einkesselt, verwandelt sich alles in die Farbe von dem einen Spieler, der ihn eingekesselt hat.
Genau, also man fängt eigentlich ähnlich wie bei Go, fängt man so Dinger, bloß dass sie dann halt nicht weg sind, sondern und ich bekehrt sie. Genau, ich lese hier gerade, also auf der Wikipedia steht, heute ist Othello neben Shogi, Go und Renyo eines der beliebtesten Brettspiele in Japan. Das ist echt cool, ja, also ja, witzig. Ja,
Shogi habe ich bisher noch nicht verstanden.
Das haben sie bei Naruto immer gespielt. Das würde mich auch mal interessieren. Es sieht auch cool aus. Also sieht so ein bisschen schachmäßig aus.
Es ist das kompliziert. Es ist mehr oder weniger, was immer noch Schach ist, das komplizierteste Schach.
Okay.
Also es gibt ja noch das chinesische Schach. Das ist tatsächlich weniger kompliziert als Shogi.
Es sieht ziemlich aus wie Schach. Naja, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema, sondern wir wollen auf die elektronischen Spiele, Konsolen, genau. Und das war eben eines, oder das erste. Mhm. Dann die erste. Man hat also so einen Kasten, hier hat man einen Fernseher angeschlossen,
genau,
konnte das spielen.
Es hatte noch Home Pong von Atari und CS Telegames.
Also Pong ist dieser Ball, der hin und her oder diese
genau.
Pixel-Ansammlung, die hin und her geschossen wird und man muss dann praktisch so Art Tischtennis spielen, bloß halt arg vereinfacht auf dem Bildschirm.
Genau. Das Interessante ist, Magnavox Odyssey von Magnavox, die Firma kenne ich heute gar nicht mehr, nee, war die einzige Konsole in der Generation, die mehrere Spiele konnte. Der Nachteil war, du hattest nicht so guten Output, du hattest nur Schwarz-Weiß-Output. Und du hattest dann für jedes Spiel, das du gekauft hast, hattest du eine extra so eine Riesenkarte reingesteckt. Und hast auf dem Bild, auf deinem Fernseher so eine Farbfolie drüber geklebt, damit das ein bisschen nach was aussieht.
Okay.
Aber dafür konnte das bis zu 15 Spiele.
Von welcher Jahreszahl reden wir denn da eigentlich?
Das war noch frühe 70er.
Okay. Also es war recht bald, nachdem Fernsehen beliebt wurde, oder?
Ja. Ich weiß nicht, wann der Fernseher so richtig beliebt wurde.
Magnavox Odyssey, hier, du hast da...
Ja, 72.
72, okay.
Also das, wenn man sich die Namen anschaut, also Nintendo kam mit seiner Konsole sehr spät eigentlich.
Naja, Nintendo war ja erst so Spielkartenfirma, oder? Und dann kam das auf und dann haben sie sich, glaube ich, gesagt, komm, wir bauen auch mal eine elektrische Konsole.
Ja.
Und die waren richtig spät dran. Also, die sind erst später, in den späteren Generationen, so richtig eingestiegen in die Spiele-Konsolensache. Das kam ursprünglich erstmal so aus den USA, diese Spiele-Konsolensache. Mhm. Ja, die Urzeitkonsolen sind, glaube ich, nicht so interessant. Ich meine, das Einzige, was interessant daraus ist, ist halt...
Ja,
relativ einfache Technik. Das könnte man heute, glaube ich, in einem Schulprojekt nachbauen.
Mhm. Ja, meinen machen ja Leute irgendwie Raspberry Pis und dann.
Ja, nee, so oder mit Löten und so. Ich meinte so mit Löten. Das Ding auf dem Pfeil zum Laufen zu kriegen, ist, glaube ich, nicht so schwer. Mhm. Ja. Ja,
okay.
Die zweite Generation, die ist mehr oder weniger einfach nur von Atari geprägt. Es gab 77 den Atari 2600, schon mit ganzen 1,2 Megahertz. Das sind Zahlen, die kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Aha.
Und eben Pac-Man als das beliebteste Spiel, das das da gab, hat etwa $200 damals gekostet. Ich habe ja sogar bereinigte Zahlen. Heute wären das etwa $800, was man da ausgeben müsste. Also schon Batzen Geld.
Aber hey, für das Original Pac-Man.
Okay. Und das Interessante ist halt, die anderen Konsolen, die sich ein bisschen besser verkauft haben, haben alle einen Kompatibilitätsmodus zum Atari 2600 gekriegt. Sei es über, sie konnten das schon, oder man hat irgendwelche komischen Adapterstecker für die Cartridges gemacht. Ja, ja, die haben so Cartridges, wie nennt sich das auf Deutsch?
Kassetten?
Nein, nein, so Speicherkassetten, ja. Nee, ja. Auch nicht,
ja. Das sind so viereckige Kästchen halt, wo man in das Ding reinsteckt. Die sind je nach Konsole etwas größer oder kleiner. So, so.
Man könnte meinen, das ist der Vorgänger vom, von so einer SD-Karte.
Ja,
so Einsteckkarten.
Irgendwas zwischen SD-Karte und Diskette. Irgendwie.
Und, das und noch dicker auf jeden Fall.
Ja, und ab und zu musste man unten reinblasen, damit die Dinger wieder Kontakt haben. Auch das kenne ich.
Das habe ich aber erst letztens gelesen, dass das anscheinend Mythos ist, dass das gar nichts hilft.
Das Reinblasen?
Ja, das sei tatsächlich Placebo.
Das ist tatsächlich Placebo, ja, weil so viel Staub. Wenn du schon so viel Staub auf deiner Konsole hast, dass das was bringt, dann hast du eh andere Probleme.
Wieso?
Weil die Kontakte waren relativ von so einem für die, diese Cartridges sind so eigentlich schon so groß, dass ein Staubkorn nicht so viel ausmachen sollte. Oder ein paar. Ja. Also du musst dann schon wirklich so eine fette Staubschicht drauf haben, dass die Kontakte nicht mehr halten.
Die sind eher so oxidiert oder sowas und hätte man die halt abwischen müssen, aber da kommt man halt nicht so gut ran, der Schlitz ist nicht so breit bei den meisten.
Das ist tatsächlich so, dass Staub irgendwann ein Riesenproblem ist. Das hat man bei dem Nintendo Entertainment System gemerkt. Da gab es nämlich zwei Unterschiede, nämlich die japanische Version, das ist schon dritte Generation, war einfach, du konntest einfach die Klappe aufmachen und mit dem Staubsauger rein und oder mit dem Gebläse rein und das Zeug rausblasen. Während bei der amerikanischen, also bei der westlichen Version, waren die Kontakte so tief drinnen, dass du tatsächlich schon Spezialhardware brauchtest.
Also
Reinigungskit brauchtest, um da ranzukommen.
Okay, naja gut, jetzt waren wir aber noch bei der zweiten Generation.
Genau. Also es gab von Mattel, man glaubt's nicht, Mattel kennt man heute, glaube ich, eher von so Brettspielen.
Warte mal kurz, das Atari, das war dann jetzt aber wirklich so eine Konsole mit Spielen zum Nachrüsten.
Genau.
Es gab mehr Spiele als bei der ersten Generation.
Genau.
Und das konnte aber sonst nichts. Also man konnte da jetzt nicht irgendwie drauf programmieren oder dafür einfach programmieren oder.
Das weiß ich nicht. Also ich höre halt immer, dass Leute dafür was programmieren.
Wohin programmieren. Hier steht was von Homebrew auf dem. Auch in den 2010er Jahren entstehen immer noch neue Spiele, die von Fans der Konsole selber programmiert werden. Okay, ja, gut, mittlerweile ja. Okay, aber es war jetzt nicht ursprünglich wahrscheinlich dafür gedacht, vermute ich.
Nee.
Und klar, mittlerweile gibt es auch.
Da war, glaube ich, der Commodore, glaube ich, ein bisschen mehr, weil das war ja wirklich ein PC.
Später kamen dann richtig PCs raus, die zwar auch am Fernseher angeschlossen wurden, aber die auch wirklich dafür gedacht waren, da drauf zu programmieren. Und so. Okay, du darfst zum nächsten.
Ja, Mattel hat eben Intellivision rausgebracht später. Das konnte schon ein bisschen mehr. So an Video- und Audio-Output. Ja, ja, die haben da bei Audio- und Video-Output so um jedes Pixel gebettelt, das sie mehr darstellen konnten, jede Farbe gebettelt, die man darstellen konnte, jedes Bit beim Audio und jeden Channel beim Audio. Also das, wenn man sich diese Zahlen ansieht, also so, ja, Mono mit 3 Channel und einem Noise-Generator beim Intellivision im Vergleich zum Atari, wo nur 2 Channel und 5-Bit-Frequenzen und sonstiges, also ich habe mir das Ding angeschaut und musste echt schmunzeln. Das war so ein Kampf um jedes einzelne Bit, dass man mehr konnte.
Ja gut, je weniger du hast, desto mehr Prozent der Leistung macht das dann auch aus.
Das Interessante war, es gab Hersteller, die haben auf mehr Rechenpower gesetzt und es gab andere, die haben einfach auf mehr Speicher gesetzt. Irgendwie, je nachdem, was gerade für sie billiger war und besser.
Gab's noch mehr, oder?
Ja, Atari hat natürlich auf die höheren Specs von Mattel reagiert und den Atari 5200. Moment, dieses Schema kenne ich doch irgendwo her. Dass man die Zahlen einfach verdoppelt und das für die neue Konsole baut.
Okay.
Das benutzt ja heute immer noch jemand. Und naja, das hatte halt im Grunde genommen, war das kompatibel mit dem Atari 2600, hatte halt nur mehr Leistung und Speicher.
Aha.
Und war, glaube ich, die erste Konsole, die wirklich D-RAM verbaut hat, also dynamischen RAM.
Mhm.
Ja, und RAM unterscheidet er sich? Also ich weiß, wie er sich vom Aufbau unterscheidet. Das eine sind halt richtige Flipflops, während das beim D-RAM nur Kondensatoren sind, die...
Andersrum, oder? Beim D-RAM sind...
D-RAM ist Kondensatoren.
Ja, D-RAM sind Kondensatoren.
Ja, dynamischer RAM. Sind Kondensatoren, die halt irgendwie schneller arbeiten, aber immer wieder
Die müssen refreshed
werden. Weil sonst die Ladung verschwindet. Aber sonst kenne ich den großen Unterschied da nicht. Also gut, so der alte Speicher, der mit wirklich mit Flipflops funktioniert, wird heute immer noch verwendet in der Raumfahrt. Weil der einfach stabil ist.
Mhm. Ja, und dann kommen wir zu denen, die
die irgendwie
als
jetzt
wir sehr jung waren.
Mhm. Nämlich die dritte Generation.
Ja, Moment, bevor wir da anfangen, sollen wir da eine kurze Pause einlegen?
Ja, machen wir das am besten, weil ich bin gerade verwirrt.
Verwirrt? Warum bist du verwirrt? Okay, wie auch immer.
Egal.
Wir spielen Musik. Ich suche jetzt hier einfach irgendwas zufällig aus unserer Playlist raus und hören wir doch mal Emerald Park. Das ist die Band und der Song heißt Libertines. Bis gleich. Und da sind wir zurück. Wir reden heute über Spielekonsolen hier bei Def Radio und hier eine Pause, eine Musikpause gab es schon. Große Diskussion darüber, was sei der Unterschied zwischen Computer und Konsole. Aber vielleicht schauen wir uns nochmal die dritte Generation an Spielekonsolen an, bevor wir dann in das reinkommen, in die große Diskussion reinkommen, wo wir dann auch mitmachen können, weil wir die Dinge auch mal benutzt haben.
Ja, Sega vs. Nintendo, die dritte Generation, ich nenne sie die erste Schlacht. Weil ab da ging es so richtig los mit dem Wettbewerb. Also am 15. Juli 1983, das 1800 war falsch, so früh jetzt dann auch nicht, wurde sowohl der Sega SG 1000 als auch der Nintendo Famicom
am selben Tag.
Ja, am selben Tag. Famicom, also im Westen natürlich als Nintendo Entertainment System bekannt, veröffentlicht und also Verkaufsstart.
Wie hieß das Ding offiziell?
Also in Japan hieß das Ding Nintendo Famicom. Familiencomputer.
Ah,
okay. Also Family Computer. Ja. Im Westen hieß es dann Entertainment System. Und ja, man sieht da schon, dass sie den harten Wettbewerb gemacht haben. Gekostet haben beide etwa 15.000 Yen. Heute etwa Gegenwert von $140. Wobei der NES 200 Yen billiger war.
Okay. Also wir haben auch die Preise, also im Vergleich zu den Preisen von den Vorgängergenerationen sind die schon deutlich runtergegangen hier.
Ja.
Also wenn man hier sieht,
so gemessen an Kaufkraft heute.
Ja, genau. Also
sonst kann man das nicht vergleichen.
Natürlich. Also wie du sagst, hier schon verglichen mit Kaufkraft. Wir haben hier irgendwie so den Vergleich 660 US-Dollar heute. Was war das? Kannst du ein kleines Stück hochscrollen bei dir?
Das war der Atari 5000.
Genau, der Atari 5200. Die vorhergehenden Modelle noch teurer mit heute vergleichbar 700 oder 860 US-Dollar.
Das ist meine ganze komplette Miete.
Ja, und das sind halt Preise von recht guten Rechnern heute auch. Und
was war das halt, der neueste Schrei?
Genau, da ging es jetzt runter in der dritten Generation. Wahrscheinlich waren die dann auch ein bisschen verbreiteter, kann ich mir vorstellen.
Verbreiteter und das waren ja tatsächlich die versucht haben, es an den Markt zu bringen. Weil vorher war das irgendwie so, ja, Spielerei, richtig teuer. Und dadurch, dass es halt billiger geworden ist, wurde es halt auch wirklich populärer, weil man es sich auch wirklich leisten konnte.
Mhm. Hat von euch jemand auf den Dingern gespielt schon mal?
Ich habe auf der NES tatsächlich gespielt. Was bei dann, wenn man eine NES tatsächlich gekauft hat.
NES, war, also Nintendo Entertainment System
ist genau, das. War Super Mario Bros. 1 dabei. Mhm. Deswegen ist auch das meiste verkaufte Spiel, weil das war schon immer da. Bei der Sega kann ich nicht sagen, was da so das meistverkaufte ist. Da habe ich keine Daten dazu. Aber
ich sehe gerade bei dir in der Übersicht, dass die Floppy Disks geschluckt haben, die NES.
Ja, nur in Japan, weil in Japan kam jede Menge Erweiterungen raus, okay, für die Konsolen, weil da haben sie sich so wirklich. Sie wollten das Feature eigentlich haben, aber haben, weil diese Deadlines näher kamen, diese Features dann auf später, also auf Erweiterungen verlagert, damit sie rechtzeitig fertig werden und nicht vom Konkurrent überholt werden. Konkurrent, aha, das Wort.
Okay.
Und was wurde so verbaut? Also die Sega hat immer mehr Prozessorleistung verbaut, aber dafür weniger Speicher im Vergleich zu Nintendo. Nintendo hat einfach mehr Speicher verbaut. Mhm. Das Lustige ist, dass die PAL-Versionen, also die Versionen, die auch tatsächlich bei uns liefen.
Also PAL ist der Standard für Videosignale. Genau.
Wurden die Prozessoren runtergetaktet, weil PAL standardmäßig mit 50 Hertz funktioniert, mhm, auf 50 Hertz definiert wurde, während im Rest der Welt NTSC mit 60 Hertz definiert ist. Und damit es dann kein Flimmern und komische Rechenoperationen braucht, hat man einfach den Prozessor runtergetaktet.
Hm. Interessant, aber das waren jetzt nicht so die Riesenzahlen, gell? Ich sehe gerade runter von 3,58 MHz auf 3,55.
Ja.
Und das war beim Sega und beim NES von 1,79 MHz auf 1,66.
Gut. Also da hat der Turbo-Knopf auf den alten 3 und 486er mehr gebracht.
Mhm. Was hat denn der gemacht?
10% mehr Leistung.
Ja?
Also
ja.
10% übertaktet. Also
Übertaktung, oder?
Ja.
Man hatte den Knopf, glaubt, dran, damit man bei den alten Spielen, die noch mit CPU-Zyklen gerechnet haben, um ihr Timing zu machen, den langsamen Modus gehabt und den schnellen dann für alles andere. Also es gab Spiele, die haben im Turbo-Modus nicht mehr gescheit funktioniert oder waren zu schnell, falls dass man die halt proper halt spielen können.
Okay.
Ja, heutzutage macht man es ja so, man nimmt die Timing-Befehle vom Betriebssystem und holt sich da halt die Zeitinformation. Und damals hat man gesagt, ja gut, du machst jetzt so lange diese Operation, also der Programmierer hat ausgerechnet, diese Anzahl an Operationen dauert so viele Sekunden und sobald die dann fertig sind, kannst du mit dem dann weitermachen. Also quasi diese ganzen physikalischen Sachen, die man dann halt berechnet hat.
So habe ich auch halt angefangen, Sachen zu programmieren, die mit Timings drin
haben. Ich meine, so macht man es auch noch auf Mikrocontrollern, weil man dann diesen Abruf-Overhead nicht haben möchte, sondern dann sagt, okay, die paar Mikrosekunden, das sind, was weiß ich, ein paar hundert No-Operations und dann kannst du weitermachen. Das ist ab und zu besser, bei sowas zu machen.
Wenn das Ding nebenbei nichts anderes machen muss, ist es vollkommen legitim eigentlich.
Ja. Also
auf dem Computer.
Ja, und wenn du halt auch weißt, auf was für eine Hardware dein Zeug läuft, wenn du nicht weißt, wie schnell ist dein Prozessor, was hast du für eine Hardware drunter.
Ich habe tatsächlich Leute für die späteren Spiele, die ein bisschen länger funktioniert haben, so
Detection-Sachen
geschrieben, okay, und dann den Faktor angepasst.
So Abfragen wie heutzutage im Browser so und dann irgendwie sagen, genau, jetzt diese Website funktioniert mit deinem Browser nicht oder sie macht dann halt was komplett anderes.
Ja, ich meine, das, was sie damals benutzt haben, ist für uns heute eigentlich auch ein Mikrocontroller, also ja, so die Technik an der Stelle, was die Software anbelangt, hat sich nicht auch viel verändert.
Also zu dem, was ich sagen muss, Nintendo hat halt richtig nachgelegt, sie sind nicht rechtzeitig fertig geworden, aber sie haben so viele Erweiterungen drin gehabt, dass ich es schon fast Hardware-Porno nennen möchte.
Hardware-Porno.
Ich meine, das Audio, das ursprünglich rauskam, war relativ beschränkt mit zwei Rechteckwellen, eine Dreieckswelle, ein bisschen Noise und DCPM-Channel mit 6-Bit-Audio. Das ist so das typische 8-Bit-Musik, die man kennt. Und mit einer Erweiterung konnte das Ding plötzlich per Wavetable MIDIs abspielen, so schon fast High Quality.
Cool. Okay.
Und mit einer anderen Erweiterung konnte man dann auch noch Sachen von der Floppy einlesen.
Wie viel Channel
hast du eigentlich dann? Praktisch schon Computer, oder?
Also vom Sound her bestimmt. Hm? Wie viel Channel hatte das Teil dann?
Also das waren dann also zwei Rechtsex-Wellen, das ist jeweils ein Channel mit der Welle, aha, eine Dreieckswelle, einmal Noise und noch einen DCPM-Channel.
Nein, ich meine, wenn du das MIDI-Teil dran hast.
Das MIDI-Teil, das weiß ich nicht. Das ist... Da kann ich nicht genug Japanisch.
Okay.
Um das von der japanischen Wikipedia rauszuziehen.
Also du hast gerade die japanische Seite offen. Okay.
Also ich hab tatsächlich mal gemessen. Ich brauche für einen Satz Japanisch lesen, also auch und auch verstehen, brauche ich etwa eine halbe Stunde, bis ich alle Vokabeln rausgezogen habe, die ich brauche, um den Satz zu verstehen.
Ja.
Das ist noch sehr mühselig.
Japanisch dauert auch ein bisschen, vor allem in Schriftzeichen übersetzen. Du hast jetzt hier noch zwei weitere Systeme aufgelistet. Mhm. Allerdings ohne Details.
Ja, die
da war. Was hat's damit auf sich?
Naja, Sega hat halt auf die Erweiterungen von Nintendo reagiert und eben eine neue Konsole rausgebracht, weil die haben ihre nicht auf Erweiterungen ausgelegt und das Master System rausgebracht, beziehungsweise Mark III. Mhm.
Gibt es da einen Preis irgendwo? Das würde mich interessieren. Hier,
wurde verkauft mit 200 US-Dollar damals.
Okay.
Die Sache ist nur, ich habe keine Ahnung, wie viel das heute ist.
Ja, da können wir ja bei den anderen vergleichen, wie viel die damals gekostet haben.
Ja, da habe ich nur Yen-Preise.
Ja, da stand auch Yen dran. Das können wir auch vergleichen.
Stimmt. Yen, 16.800 Yen.
16.800 und die anderen waren bei 15.000 grob. Also keine Riesenunterschiede, ein bisschen teurer, aber...
Ja. Das Master System konnte dann etwa, ich glaube,
nee. Hier steht, dass es in Südkorea hieß es wohl Gamboy, also nicht Gameboy, sondern Gamboy.
Gamboy, okay.
Die Übersicht.
Ja gut, da haben wahrscheinlich auch irgendwelche Silben gefehlt, um das auszusprechen.
Hier, Äquivalent zu $430 in 2015. Mhm.
Ja, also doch teurer deutlich als...
War noch kompatibel zum Sega 1000. Hatte mehr...
Nein, was, der Atari noch, war...
Nicht Atari, der
ach so.
Sega.
Ach so, oh ja, sorry.
Mhm. Hatte eigentlich nur mehr Speicher als vorher. Mhm. Und einen besseren Soundchip. Wie ich hier sehe, ein Yamaha.
Irgendwas. Aber auch nur in Japan.
Also das war, die haben sich halt hauptsächlich in Japan darum gebettelt, wer jetzt mehr Konsolen verkauft. Die meiste Hardware hat es halt nicht außerhalb Japans geschafft, weil es irgendwie außerhalb Japans nicht mehr relevant wurde. Also die Disketten beim Nintendo-System hat man hauptsächlich dann dazu genutzt, um Sachen abzuspeichern. Um Spielstände abzuspeichern, weil die so groß waren. Man merkt das bei den Ports in den US-Versionen, wo die Diskette nicht vorhanden war, dass man da irgendwelche Passwortsysteme reingehackt hat mit ewig langen Passwörtern.
Ach so, damit du dann
irgendwie speichern konntest.
Wieder in dem Level anfangen kannst, wo du schon mal warst.
Genau. Also deswegen waren die US-Ports halt auch echt anstrengend, weil mit dem Controller 30 Zeichen eingeben ist halt doch etwas anstrengend.
Ja. Und dann gab es noch, den Atari hat dann auch noch nachgezogen, haben die schon wieder ihre Zahl verdoppelt oder was haben die da? 7.800?
7.800, das ist nicht ein bisschen mehr, ist halt immer noch zu Atari 2600, das war ja ihre populäre Konsole, kompatibel. Mehr Speicher. Atari sind, glaube ich, die einzigen, die tatsächlich wirklich nur eigene Chips gebaut haben.
Mhm. Die haben da gar nicht so viel gemacht, gell? Die haben einfach alles nur ein bisschen hochgeschraubt an Leistung.
Genau.
Und Preis aber auch deutlich höher nochmal als die anderen jetzt.
Tatsächlich billiger sogar.
Stimmt.
Nur 140.
Naja, zumindest billiger als der Sega, aber das Master System, der andere Sega und das Nintendo, waren ja...
Na doch.
Ah doch, waren auch da, okay. Na gut.
Also. Aber der war nicht so bedeutend, der Atari 7800.
Okay.
War halt noch einer der großen. Es gab halt noch ganz viele andere Konsolen, wie man hier in dieser Übersicht sieht.
Ja. Yeah.
Aber die sind halt nicht so groß geworden.
Ja.
Naja, es sind halt immer wieder Leute, Firmen dazugekommen, die auch was vom Kuchen haben wollen und dann was gebaut haben und es dann letzten Endes nicht wirklich geschafft haben.
Mhm.
Dann ging es irgendwie weiter. 8-Bit wurden irgendwann langweilig. Selbst die Heimrechner konnten dann dazu derzeit irgendwie dann doppelt so viele Bits. Nämlich 16-Bit.
Also Bit, da geht es dann darum, wie groß sind die Register und wie groß ist die native Länge an einem Speicherwort. In diesen Dingern. Also so eine Einheit. Wie große Zahlen kann das Ding, kann dieser Rechner oder diese Prozessor verarbeiten? Für Leute, die sich schon mal gefragt haben, was diese Angabe eigentlich zu bedeuten hat.
Meistens gibt es auch noch die Breite vom RAM, wo es an, also wie breit ich, also wie viel Speicher ich auf einmal aus dem Arbeitsspeicher holen kann und dann in meine Register laden kann.
Mhm. Ja, also irgendwie das Ganze ist einfach ausgelegt, auf dieser Menge Daten zu arbeiten.
Ich meine, es gab auch irgendwie bei den Rechnern einen gewissen Unterschied. Es gab 16-Bit-Rechner, die aber irgendwie einen RAM-Bus hatten, der 20-Bit hatte. Deswegen hat man halt irgendwie Adressteilung gemacht und mit zwei Registern adressiert. Also das muss nicht immer dasselbe sein.
Ja. Ist ja immer noch zum Teil so.
Ich meine, bei 64-Bit-Rechnern benutzt man aktuell ja auch nicht die ganzen 64-Bit zum Adressieren vom Speicher, sondern nur, ich glaube...
52. Irgendwie so, das ist das Maximum, glaube ich, was ich bisher gehört habe.
Ja,
also
Sie sagen, es braucht halt keiner 64 Exabyte Arbeitsspeicher.
Genau, deswegen lässt man dann physisch...
nochmal auf der Zunge zu gehen, Exabyte. Also wir haben Kilo, Mega,
Giga,
Tera, Peta, dann Exa.
Genau.
Viel Speicher.
Also da kann man dann halt die Hardwareleitung weglassen und benutzt dann halt diesen riesengroßen Adressraum nur so für virtuellen Speicher, aber ich glaube, das jetzt zu erklären, das gehört nicht in eine Spielekonsolensendung.
Aber man kann ja mal so erwähnen, wie viel Speicher man in den 90ern so hatte, so im Vergleich dazu. Mhm. Fing bei 8 Kilobyte an und endete bei 128 Kilobyte beim meisten.
Also,
das war so.
Sind das die 16-Bit oder die 8-Bit-Konsolen?
Das sind die 16-Bit-Konsolen der vierten Generation. Wir schreiben die 90er. Ja, später genau. 80er, früher 90er.
Damit bin ich dann eingestiegen mit den ersten mobilen Konsolen, also mit dem Game Boy von Nintendo.
Das waren auch die Zeit, wo man die ersten Handhelds hatte.
Mhm.
Davor waren ja Konsolen wirklich an dem Bildschirm, an den Fernseher gebunden. Und
dann haben sie eben angefangen, ihre eigenen Displays mitzubringen.
Naja, irgendeiner hat angefangen, portable Konsolen zu bauen, der Rest hat mitgezogen, weil man möchte ja nicht sitzen bleiben.
Wer hat denn angefangen? Steht das da?
Ja, steht da, ich muss nur runterscrollen. Nämlich, der erste ist tatsächlich der Game Boy. Nintendo ist irgendwie so...
Also dieser graue Kasten, den man so kennt, ist tatsächlich das allererste und das hat sich auch irgendwie ewig gehalten. Und das kennt eigentlich jeder, diesen Kasten mit dem Bildschirm oben und dem Steuerkreuz und den zwei Bedientasten.
Und noch Start und Reset, das sind so die zwei anderen Knöpfe. Also was mich an dem Ding halt ein bisschen gestört hat, wenn es dunkel geworden ist, das Ding hatte keine Display-Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, immer wenn man im Auto saß und es ist halt irgendwie dunkel geworden, dann hat man nichts mehr gesehen. Oder wenn es halt Abend war.
Gab es da nicht so Leselampen, die man da dran klipsen konnte?
Drittpartei-Hardware gab es, ja?
Ja, natürlich.
Ich erinnere mich dran. Es gab tatsächlich diese Leselampen zum Dranklippen.
Ja, und also das Ding hatte einen Anschluss. Man konnte zum Beispiel Pokémon Multiplayer spielen. Also man konnte so seine Pokémon gegeneinander antreten lassen.
Pokémon ist doch viel, viel zu alt in der Stufe. Wir schreiben die frühen 90er.
Ach,
Pokémon sind so
Das gehört zu der Gameboy-Generation dazu. Das war das meistverkaufte Spiel für den Gameboy. Und Tetris auch noch, glaube ich.
Ja, Tetris war...
Aber Tetris war eines der ersten, glaube ich.
Tetris wurde 35 Millionen Mal verkauft.
Hm? Ich meine so, ich höre gerade von welchen, dass man nur Musik hört und kein...
Was, dass man nur Musik was? Hört? Also ich höre hier uns auf unseren Kopfhörern. Ich höre...
Warte mal, du hast es schon irgendwie richtig eingestellt?
Ja, ja.
Oh.
Also meiner Meinung nach...
Warte, ich steck mal meine Kopfhörer am Laptop an und guck mal, was auf dem Stream läuft.
Okay.
Nee, aber lass einfach mal weiter. Ich glaube, das ist ja... ja.
Ich glaube, das passt so schon.
Ja, aber jetzt verstehe ich es gerade nicht ganz richtig. Der Gameboy... Was gab es jetzt? Super Nintendo oder Game Boy? Oder ich bin jetzt
also bleiben wir mal bei den Handhelds, wenn wir schon damit anfangen. Atari hat natürlich auch eine Handheld rausgebracht, ein paar Monate später. Nämlich den Atari Lynx. Game Gear kam noch später, das war die Konsole vom Sega. Und NEC haben den Turbo Express rausgebracht.
Turbo Express.
Ja. So sich am besten verkauft hat sich halt eindeutig der Nintendo Game Boy mit 120 Millionen Verkaufen.
Das war auch der billigste, also mit Abstand der billigste, oder?
Das war mit Abstand der billigste, mit $90 von damals.
Ja.
Heute etwa $170.
Und der nächstgünstige war hier $150, also damals 90 für den Game Boy, 150 für diesen, wie heißt der, da rechts?
Der da?
Ja.
Das war der Game Gear.
Der Game Gear von Sega. Ja.
Ich habe es gerade geprüft, also der Livestream-Sender tatsächlich unser gesprochenes Wort hier im Studio und nicht irgendwelche Musik.
Das hätte mich auch gewundert, weil hier leuchten auch jede Menge rote Lampen mit Channel On und so.
Ja.
Vielleicht wurde auch gerade nur irgendwas falsch verlinkt oder so.
Ja, das kann sein.
Ja.
Ja. Also ihr hattet Gameboys wahrscheinlich alle, ne?
Das war mein Grundschulspielgerät quasi.
Ich habe tatsächlich erst letztes Jahr einen Gameboy wirklich besessen.
Okay.
Seit letztem Jahr. Ich habe ihn jetzt zwischenzeitlich wieder verhöckert auf eBay, weil ich dann einfach die Nachfolgekonsole genommen habe, die rückwärtskompatibel war und die Hintergrundbeleuchtung hat.
Den Color oder?
Gameboy Advance.
Ah, der klappbare, der kleine, den ich nie hatte. Mhm.
Aber
die Advance-Spiele laufen auch in den neueren oder ja, nicht ganz neuen, sondern im Nintendo DS liefen die Advance-Spiele auch noch, deswegen hatte ich so einen nie.
Ja, jetzt haben wir aber, glaube ich, ein paar Jahre übersprungen.
Ja, also wir können auch jetzt irgendwie das Format von chronologisch auf.
Auf Hersteller
ja. Oder darüber, was wir halt oder was ihr damals gemacht habt, weil ich habe so ein Ding nämlich nie besessen. Und
ja. Ich meine, die Dinger sind ja tatsächlich wieder so am Kommen und Gehen, weil es gerade wieder populär wird, weil damit konnte man sehr viel super tolle Sachen machen. Und wenn man sich das so von der Programmiersicht anschaut, wird es interessant, von der Hardware-Sicht wird es auch immer interessant und von der Spielersicht ist es halt auch so mit Klassiker.
Ja.
Spielt ihr das noch regelmäßig oder spielt ihr das noch?
Ich hab's, glaub, gestern oder vorgestern wieder angefangen, so die erste Pokémon-Generation wieder zu spielen, so aus Nostalgie halt.
Auf dem Emulator.
Ich hab's mir überlegt, ob ich es entweder auf dem Gameboy spiele, der noch bei mir daheim liegt, oder auf dem Handy. Aber ich hab mir dann gesagt, okay, den Gameboy, den nimmst du auch nicht überall mit hin, aus besagten Nachteilen. Also zum einen, das Ding wird halt betrieben mit normalen Batterien und ich möchte halt nicht andauernd irgendwie wieder Batterien kaufen gehen.
Hey, du kannst auch Akkus nehmen.
Ja. Dazu bräuchte man halt auch ein Ladegerät.
Du kannst natürlich auch einfach ein Netzteil nehmen und mitnehmen.
Ja, das.
Die Dinger haben tatsächlich interessanterweise Netzteile.
Ja, das stimmt, das hatten sie tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, okay, mach's halt auf dem Handy, vor allem auf dem Handy gibt es einen Fast-Forward-Mode, sodass du diese ewig langen Dialoge, die du halt sonst langsam durchklicken musst, ein bisschen zügiger überspringen kannst, also, weil ich kenne die auswendig seit, ich weiß nicht.
Welche Dialoge? Also zu der Zeit war das noch so,
also, was
dass
heißt
man Dialoge die Story, also des Spiels im Booklet nachlesen musste. Wenn du nämlich nur das Spiel hast, wirst du einfach in die Welt geschmissen und hast so viel Spaß damit.
Naja gut, bei den Pokémon hast du tatsächlich so, was heißt Dialoge, es sind Monologe. Die Figuren sprechen so dich an, du musst den Text lesen.
Pokémon ist ein Spiel, das recht spät kam. Also,
wann kam aber das meistverkaufte halt.
Pokémon kam so fast zum Lebensende des Gameboys. Tatsächlich, also der Gameboy war kurz vorm Aussterben und dann kam Pokémon raus und der Gameboy lebt wieder.
Ja. Also ich glaube, der Verkaufsschluss war 2003 und vorher war halt irgendwie Tetris das meistgespielte oder halt das Mario. Also Tetris ist das meistverkaufte, dazu steht zum Beispiel auf dem Wikipedia-Artikel.
Das erste Pokémon war 96 im Jahr.
Ja, also genau mein Jahrgang.
Tetris nicht wieder so, dass wenn du den Gameboy gekauft hast, dass Tetris dabei war?
Nein. Und
das war es nicht dabei?
Nein. Aber Tetris konnte, kannte man, das war der richtige Vokal, kannte man schon von anderen Konsolen und Computern. Es gibt ja irgendwie für jede Konsole Tetris, glaube ich.
Ja, es gibt auch jetzt für jeden Rechner Tetris, aber das, was das Tetris halt auf dem alten Gameboy interessant macht, ich kenne keine Tetris-Implementierung, die den Tastendruck so gut auf die Bewegung von den Steinen gemappt hat. Also ich habe mittlerweile ziemlich viele Tetris-Versionen gespielt, auf dem Rechner oder auf anderen Geräten, und ich finde, keins hat so gut reagiert und so diesen coolen alten Sound wie dieser Gameboy halt. Ich habe leider meine Tetris-Kassette für den Gameboy verloren, aber ich finde, das ist die beste Tetris-Implementation, die ich bisher hatte.
Geht man öfters auf Flohmärkte, da findet man sowas.
Ja, oder auf eBay, aber...
Wie ist es denn bei Spielen heute? Gut, man kann diese Kassetten, wie ihr sagt, irgendwie eBay und Flohmärkte noch bekommen, aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei dem Emulator für Smartphone? Wie kommt man da an so Spiele ran?
Also offiziell sollte man sich Hardware kaufen und diese Dings selber auslesen.
Okay.
Um auf der sicheren Seite zu sein.
Okay, also ich brauche dann so ein Lesegerät für die
Auch wenn irgendwelche Hersteller behaupten, solche Adapter sind ja schon eine Umgehung von einem Kopierschutz, was es irgendwie nicht ist. Es ist einfach nur ein Adapter.
Ja, also nachdem nicht mal DVDs kopieren mittlerweile als sicherer oder als wirksamer Kopierschutz angesehen wird, kann man die Cartridges da wahrscheinlich auch nicht unbedingt als Umgehung von Kopierschutz sehen.
Allerdings gibt es auch, wenn man die Suchmaschine seines Ver- oder Misstrauens, auch irgendwelche Portale, wo man sich die besorgen kann zu Testzwecken. Ist eigentlich nicht so ganz legal. Ich empfehle es auch niemandem. Man findet solche ROMs vielleicht auch mitten auf der Straße.
Okay, also der offizielle Weg wäre halt, man nimmt diese Dinger und extrahiert die aus den Original-Cartridges.
Oder du installierst Homebrew-Sachen, also wieder selbst entwickelte Spiele spielst die dann.
So von der Hardware-Seite her ist es interessant. Zum Beispiel, ich kenne mich da nur beim Super Famicom aus.
Famicom?
Ja. Super Nintendo, wie man ihn heute nennt. Oder SNES, Super Nintendo Entertainment System. Dass sie gerne Erweiterungen gebaut haben. Nämlich den... es gab immer wieder Disketten-Erweiterungen aus irgendeinem Grund. Disk-Erweiterung. Und beim SNES war das so, sie hatten eine variable Länge von den Kontakten. Es gab die in der Mitte, die musste man auf jeden Fall belegen, nämlich irgendwie zwei für so einen Regionschip, und den Rest waren halt Daten. Und dann gab es noch vier zusätzliche Pins, die man optional belegen konnte, die dann zu einem in der Cartridge eingebauten Prozessor führen konnten.
Ja.
Es gab nämlich ein paar Spiele, die das gebraucht haben. Also einige Spiele, ich glaube, die richtig großen Spiele, hatten tatsächlich noch einen Floating Point Unit da eingebaut gehabt für die Berechnungen. Ich glaube, es waren Floating Point Berechnungen.
Hast du ein Beispiel, ein Spiel?
Das kann ich gerade nicht sagen. Mir fällen sie gerade nicht ein. Es gab auch andere Spiele, die haben da Kompressionschips reingebaut. Da war ich zum Beispiel ein, nämlich das Star Ocean für den Super Nintendo. Das hat selbst mit dem Kompressionschip, was irgendwie den Speicherverbrauch um so ein Drittel gesenkt hat, ein größeres Speichermodul gebraucht. Das Speichermodul an sich war schon doppelt so groß wie die normalen und hat es noch diesen Kompressionschip gebraucht. Das war auch das aufwendigste Spiel für den SNES. Kam leider nie im Westen raus.
Oh.
Es gibt halt Community-Patches. Ja, was die Community nicht einfach immer alles tut, wenn sowas nicht passiert. Also, da fängt es halt mit den Community-Patches an. Namhafte Spiele sind wie hieß es, Mother 3, also Earth, die Fortsetzung von Earthbound, Star Ocean und noch viele andere.
Habt ihr an euren Geräten mal rumgebastelt?
Nein. Also, was meinst du mit rumbasteln? Meinst du so einen Mod-Chip installieren? Oder?
Zum Beispiel, oder, ja.
Also, das darf man ja jetzt, ich weiß nicht, inwieweit man hier erzählen kann, was man so an Mod-Chips installiert hat.
Wieso? Das ist eine Hardware, oder nicht? Sie ja, aufmachen ich, und...
Also das geht.
Du solltest, mal so, nicht, du solltest geht. Nicht erwähnen, wo du es besorgen hast.
Ja, ich weiß nicht mal, ob du die Dinge eigentlich so kaufen kannst.
Ohne das ist immer so sehr schwierig. Also für so alte Konsolen muss ich halt sagen, anders kannst du das Zeug nicht mehr spielen, ist das Problem. Also
ich weiß, dass ich das mal die Überlegung da war, aber das war schon eher, das war erst später, weil zu den Zeiten, wo nämlich dann bei Nintendo zumindest eine CD oder diese Mini-Discs waren. Weil so eine Cartridge, weiß ich nicht, ob man die einfach so bespielen konnte, aber so eine CD in der GameCube hätte man sich ja damals vorstellen können, hey, ich habe irgendwie ein Spiel bekommen auf USB und möchte es jetzt auf eine CD brennen und in meine GameCube reinlegen. Das geht aber natürlich nicht. Da muss man natürlich, da hätte man dann was in der Hardware umbauen müssen. Und das gab's auch. Ja, das funktioniert schon. Und aber für, ich sag mal, alles, was davor kam, also Super Nintendo und Nintendo 64.
Da gab es tatsächlich auch schon was, aber das hat man nicht selber gebaut. Richtig. Das hat man sich dann gekauft. Es gab so Converter Cartridges, wie man sich genannt hat, weil Nintendo kam damals schon auf die Idee, Region Lock zu haben.
Oh. Toll.
Und die Region wurde da anhand eines bestimmten Chips bestimmt. Was man dann gemacht hat, war, man hat halt irgendwie so dritt... Übrigens hatten solche diese Chips auch nur First-Party und Third-Party, also erlaubte Third-Party-Hersteller haben dürfen. Und Leute, die das Seal of Approval von Nintendo nicht gekriegt haben, weil Nintendo hat irgendwann angefangen, Qualitätssicherung zu machen, haben halt diesen Chip nicht gekriegt. Was sie dann gemacht haben, waren einfach, ja, sie haben diese Pins durchgeleitet nach oben, die Cartridge von oben wieder offen und man konnte ein anderes Spiel von der richtigen Region ransetzen und dann hat das so getan, als wäre es von der richtigen Region und man konnte es wieder spielen. Mhm. Weil Nintendo ja natürlich geklagt hat gegen diese Nachbauten.
Mhm. Also ich hatte für den Super Nintendo eine Cartridge, da konnte man sozusagen oben ein Gameboy-Spiel reinstecken.
Ja, yeah, der Super Gameboy.
So, richtig, ja.
Der war ja tatsächlich offiziell von Nintendo.
Und ja, das war offiziell. Und das Coole daran war, dass natürlich die Gameboy-Spiele, die gab es natürlich auf dem Gameboy nur in Schwarz-Weiß. Und bei dem Super Cartridge, da konnte man dann die Einstellungen ändern, du konntest das Ding in Farbe spielen, also es gab verschiedene Colors, die du einstellen konntest, du konntest Rahmen bauen. Das war eigentlich ganz nett. Also das war
die Farben, wo kamen die dann her? Die müssen irgendwie...
Die Graustufen wurden einfach auf Farben gemacht. Ah. Es wurde halt im Super Game Boy wurden halt so Paletten angelegt, die man da einfach auswählen konnte.
Verstehe. Mhm.
Das cool. Lustige war halt, dass bei Game Boy Spielen die Farbe halt sich ständig geändert hat. Weil irgendwie konnte das Pokémon-Spiel schon wieder mehr und hat dann bestimmte Instruktionen an den Super Game Boy weitergegeben und gesagt, für diese Map brauche ich jetzt diese Palette. Das Ding war richtig mal... Also Pokémon macht viel Magie. Okay. Erklärt auch, wieso Pokémon so populär war.
Für welche Konsole kam das denn zuerst raus, Pokémon?
Pokémon kam ursprünglich für den Game Boy tatsächlich
raus. Ja. Für den ersten Game Boy.
Für den Game Boy. Und seine Derivate. So Game Boy Pocket und Light und sonstiges. Color ist schon ein Schritt weiter.
Eine Generation weiter. Auch da gab es eine neue Spiele-Generation.
Generation nicht ganz, aber ja, so eine halbe Generation.
Also auf jeden Fall musste man neue Spiele dafür programmieren, weil nur die Farbinformationen damit...
Konnte man. Die Cartridges waren kompatibel. Also man konnte die alten Gameboy-Spiele im Color spielen, aber man konnte, glaube ich, keine Color-Spiele in den alten Gameboy stecken, weil die halt Farbsignale hatten.
So wie es zu erwarten wäre, ja.
Genau. Wobei ich sagen muss, es gibt auch nur sehr wenig Gameboy-Color-Exclusive-Spiele, die wirklich bekannt sind. Ich meine... So wirklich so, wenn ich jetzt an Pokémon denke, war Pokémon Crystal das erste Spiel, was Game Boy Color exklusiv war?
Also ich glaube, es gab schon einige Game Boy Color Spiele, die nicht mehr... Also ich denke gerade an meinen Schrank, wo alle meine Sachen drinstehen, und ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Game Boy Color Spiele drinstehen habe.
Die Frage ist nur, ob und da jetzt die natürlich kompatibel sind oder nicht, weil da kann alles draufstehen.
Teil, was ist mit... Gold und Silver Edition, die, waren ja, die kamen ja auch für einen Color raus, soweit ich mich
erinnere. Ja, aber die hatten noch einen, also du konntest sie auf dem Game Boy noch spielen.
Okay. Moment. Also ich hatte die.
Das war halt nur so ein Problem, dass es auf dem Game Boy, beziehungsweise auf dem Super Game Boy, dann schlechter aussah als auf dem neuen Game Boy Color.
Das glaube ich dir jetzt gerade gar nicht.
Doch, aber das ist so. Das ist so. Das ist das Lustige. Also sie hat dann irgendwie so einen Switch drin gehabt, der dann gesagt hat, oh, ich bin gerade ein Game Boy Color, ich kann jetzt bessere Farben darstellen.
Mhm. Ach klar, du hast recht. Das merkt man schon am Aussehen von der Cartridge. Mhm. Die waren nämlich noch so wie die alten, aber die Cartridge an sich war farbig und silber und gold. Mhm. Und diese wirklichen Game Boy Color Spiele, die nur beim Game Boy Color, die hatten, also zumindest hier in Deutschland, hatten die
sind vorne noch
so eine Rundung drin.
Ja.
Und die hast du schon reinstecken können, aber die, ja, du, ich, stimmt.
Ach.
Ja.
Aber
der große Gegner vom vom Nintendo, Super Nintendo, war die Sega Genesis, der Mega Drive.
Da bin ich komplett raus und nicht du hast erzählt.
Das
hatte ich nie in der Hand.
Die Konsole, wo das blaue Maskottchen herkommt von Sega. Ihr wisst, wen ich meine?
Sonic.
Genau, Sonic der Igel. Und das war so dieser Anfang, wo dann die ersten Hersteller angefangen haben, auf CD umsteigen zu wollen, weil Cartridges sind irgendwie limitiert, CDs haben genug Daten. Ich meine, damals war die kleinste, war so CD-Standard 640 Megabyte an Daten. Während so eine Cartridge so gammelige paar Megabyte hinkriegt.
Die Nintendos waren, also in der ersten Generation waren, glaube ich, 8 Megabyte.
Hm. Wir müssen vielleicht auch noch kurz über Controller reden. Hm.
Das Lustige ist, wenn ich jetzt eine Konsole, zum Beispiel die Mega Drive, beschreibe, glaubt man jeder, das ist eine aktuelle Generation von Konsole, aber niemand wird glauben, dass es der Sega ist.
So. Okay, also wenn du jetzt keine Namen nennst und sagst hier...
Auch so. Wenn du die Auflösung nennst, dann kommt das schon dabei raus.
Ja, kommt das schon? Nee, ja, natürlich. Aber sowas wie Rückwärtskompatibilität. Gut, das ist heute ein Feature, das man gerne haben möchte. Und ein Online-Markt für Spiele kaufen.
Das ist interessant, wie hat man sich denn dazu verbunden? Gab es einen Anschluss für ein Modem oder sowas? Das war ja noch Modem-Zeitalter.
ja, tatsächlich. Das war halt nur sauteuer. Internet war damals so richtig teuer.
Ich weiß.
So, wie viele Mark pro Minute musste man da zahlen?
Ja, also damals wurden halt noch der Aufruf von Internetseiten wie ein Telefongespräch halt berechnet. Also das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Das dann mit einem 64K-Modem, also 64 Kilobyte Sekunde, war halt das Maximum, was man aus seiner Telefonleitung rausprügeln konnte. Weil die angefangen hat zu telefonieren, während du gerade mit dem Modem im Internet warst. Ja, dann war deine Verbindung halt weg und dein Download eventuell kaputt.
Das Lustige ist, Sega Genesis wird auch noch gerne dazu hergenommen als Beispiel mit, das waren die ersten, die ihre Spiele tatsächlich in Plastikboxen verteilt haben. Weil davor war es üblich, du hattest Spiele im Pappkarton.
Es gab für die Nintendo-Cartridges auch so Plastikboxen. Ich weiß aber nicht, ob die erst später kamen oder von Third-Party-Herstellern sind. Also ich habe da noch welche rumliegen, so Plastikboxen halt. Weiß nicht. Oder meinst du die Verkaufskartons und Kisten oder die inneren Schalen, wo man so um die Cartridges rummachen kann, damit die nicht verdrecken?
Also wirklich so, wie sie verkauft werden.
Achso, ja, das waren Pappkartons, ja.
Wie sieht der Controller von diesem Sega aus? Ich hab's ehrlich gesagt.
Tatsächlich hatte
die der haben Sega auch so ein Steuerkreuz.
Die hatten einfach mehr Knöpfe.
Okay.
Noch mehr Knöpfe.
Ja. Yeah.
Wobei irgendwie die Anzahl der Knöpfe für mich kein Qualitätsmerkmal sind, muss ich sagen.
Nee. Ist das jetzt irgendwie so nierenförmig?
Mhm.
Und
was das sind insgesamt 6 Knöpfe, also 6 Buttons zum Spielen plus Start Select plus Schultertasten und Steuerkreuz. Während es beim Super Nintendo 4 Farben waren, Steuerung Select, links, rechts, Schultertasten und Steuerkreuz. Was so ein bisschen erwähnenswert ist, ist, dass NEC und Hudson Soft noch den PC-Engine rausgebracht haben. Also PC-Engine ist nicht PC.
Ist nicht Personal Computer, sondern...
Keine Ahnung.
Irgendwas anderes.
Irgendwas anderes. Es war auch rund und drüber. Ich muss sagen, da fing es so richtig, eben ging es halt weiter und man kann sich nicht wirklich darauf einigen, ob jetzt die Genesis besser ist oder die Sega besser ist, der Nintendo besser ist.
Also ich glaube, ein großer Punkt war zumindest, ist es so, die Erinnerung, die ich habe, das sind einfach die Spiele. Egal jetzt, ob die Konsole, ob da die Grafik besser ist, ob der Controller besser ist, für mich war es oft die Spiele. Das ist auch der Grund, wieso ich nie sozusagen die Firma gewechselt habe. Weil wenn ich mir jetzt eine andere Konsole kaufe, wo von mir aus auch die Grafik besser ist oder sonst was, da fehlen mir wieder dann die Spiele, die ich gerne spiele, wie so Mario-Geschichten.
Hier, also die Erstparteispiele.
Genau.
Also Erstpartei heißt immer vom Konsolenhersteller selber.
Und da war einfach, also das ist ja auch das, was man zumindest heute den Eindruck hat, wenn die Leute wieder mit ihren Emulatoren und Gameboys rumlaufen, das ist ja nicht, weil dieses Spiel besonders, weil die Grafik besonders gut war oder die Technik fortgeschritten, sondern weil es einfach extrem gute Spiele, die einfach Spaß gemacht haben. Und das erlebt man ja jetzt, jeder redet wieder von Pokémon und jeder hat die alten Versionen auch nochmal durchgespielt und ich glaube, das hat... Da ist die Spiele, die es einfach gab, ein großer Punkt. Ich bin da auch wahrscheinlich komplett draußen, sobald es um andere Hersteller geht, wie was es für die Sega und so alles gab. Aber es gibt nichts, woran ich mich erinnere, wo ich jetzt sage, ach, das hätte ich gerne damals gespielt. Und für mich war immer klar, Super Nintendo, ach, das ist das Einzige, wo ich eigentlich gute Spiele herkriege.
Also Sega, das Einzige, was ich wirklich kenne, ist tatsächlich Sonic the Hedgehog. Ja. Mehr weiß ich von dem Ding nicht.
Gut, aber wir haben jetzt vielleicht auch ein bisschen einseitige Sichtweise. Wenn jemand anderes kommt, der es genau andersrum sieht, der sieht, ja, was will ich denn von Nintendo spielen? Gibt's doch bloß diesen doofen Klump, ne?
Ich erinnere uns mal dran, wir sind hier live im Studio, das heißt, wenn ihr was über die anderen Konsolen wisst und vielleicht damit bessere Erfahrung habt, dann ruft uns noch an.
Ja, 0731 938 6299 oder auch gerne im Chat. IRC-Channel des Bürgernetzes irc.in-ulm.de im Channel Routedef Radio.
Also, wollen wir wieder Musik spielen oder sowas? Also ich schlage vor, wir können irgendwie ein Pokémon-Thema oder sowas laufen lassen, wenn wir schon das immer wieder anreißen.
Bestimmt keine freie Musik, dann wird unsere Sendung von der GEMA gesperrt.
Wir können, also wie ich gekriegt habe, würde es auch reichen, wenn wir das im Hintergrund laufen lassen und drüber sprechen die ganze Zeit.
Oh, aber was wir haben, ist von Pornophonie One-Two-Player-Game. Ja, das passt doch gut hier. Pornophonie One-Two-Player-Game.
Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gespielt. Egal.
One-Two-Player-Game von Pornophonique. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema Konsolen, Spiele.
Genau. Wir waren vorher bei der vierten Generation Spiele. Ich glaube, Simon, wollte noch ein paar Schlussworte dazu sagen für die vierten Generation?
Ich wollte ja noch ein bisschen was erwähnen, was es an Zusatzhardware halt für den Gameboy gab. Also, der hatte halt irgendwie einen Anschluss, wo man zum einen halt einen Kabel anstöpseln kann, um Multiplayer-Spiele zu spielen. Also gerade bei Pokémon fand ich es halt cool, dass du gegeneinander spielen konntest. Das kam dann wahrscheinlich mit der Generation halt, weil Multiplayer-Spielen war halt vorher noch nicht
Pokémon
so wirklich...
Pokémon wurde dazu entwickelt, dass es das Link-Kabel benutzt.
Genau. Es gab für den Gameboy noch einen kleinen Thermodrucker, wo man sich irgendwie Bilder von Pokémons oder seine Urkunde ausdrucken lassen konnte. Und ich glaube auch eine Kamera, also bin ich mir aber nicht sicher.
Es gab auch eine Kamera.
Also es gab sogar schon Zubehör zu der Technik. Das
wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch noch, die hatten keine Hintergrundbeleuchtung, die Bildschirme. Das kam irgendwann später dazu. Das hieß eigentlich so... Du konntest im Dunkeln nicht spielen.
Ja.
Das kann man sich heute, wenn man so mit dem Handy sind, stellt man sich immer vor, ja, ich kann doch überall spielen. Aber damals, wenn es dunkel war, konntest du auch nicht mehr spielen, außer du hattest irgendwie eine Lampe, die dann da drauf leuchtet.
Du konntest auch nicht in der prallen Sonne spielen.
Ja, oh, das so. Du konntest aber den Kontrast verstellen, dass es dunkler war. Also es gab an der linken Seite noch so ein Kontrastrad, wo du das dann halt verstellen konntest. Die Displays waren so grün-schwarz, Monochrom-Displays halt. und du konntest es dann halt auf deutlich dunkler stellen, sodass es dann in der Sonne irgendwie besser ging. Das ging ja...
Ja. Ja, genau. Was sich jetzt so... Naja... Multiplayer kam auch schon vorher dazu bei der NES. Da konntest du auch schon zu zweit spielen.
Genau, beim Super Nintendo zwei Controller.
Beziehungsweise mit dem Multitap dann zu fünft. Das hieß Multitap.
Okay, ja, also es gab irgendein Gerät, mit dem konntest du mit mehreren. Aber diese ganz, also so geht's mir, die ganzen Geräte, die gibt's zwar auch in Deutschland, aber damals hat man das nicht wirklich kaufen können.
Es gibt drei Spiele, die es Multitap brauchen könnten. Das gibt nicht so viele. Und das Multitap ist auch sauteuer. Also... Ich war auf dem Flohmarkt und wollte mir dieses Ding kaufen und es hätte mich insgesamt so viel gekostet wie eine alte Konsole von einer anderen Generation plus Endspiele und noch ein bisschen mehr hätten genauso viel gekostet wie dieses Multitap.
Ja, also diese Dinger, die hat es damals nicht gegeben. Also ich habe also das Gefühl, die waren recht selten hier. Weil unser
ganzes... Also geht, glaube ich, von 60 Euro oder so.
Ja.
Hm.
Sind auch verdammt selten, die Dinger. Man braucht sie auch kaum.
Ja, also ich weiß, Secret of Mana, das war so...
Stimmt.
Konnte man zu dritt, weil es irgendwann drei Personen waren und hätte man noch so einen Adapter gehabt, hätte noch ein Dritter mitspielen können. Beim Super Nintendo waren es halt dann bloß zwei. Genau, aber was kommt dann? Nintendo 64 bzw. PlayStation 1?
Genau. Sega ist tatsächlich jetzt als Verlierer rausgegangen und hat den Krieg verloren. Mittlerweile. Und ist jetzt nur noch Drittparteihersteller von Spielen.
Aber die gibt's noch, die Firma?
Die Firma gibt's noch.
Ja.
Und ja, die N64 und PlayStation 1. So andere Drittparteihersteller, wie zum Beispiel Enix, beziehungsweise Square Enix mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher, wann sie sich fusioniert haben. Sind dann von Nintendo weggewechselt. Zum PlayStation, weil die PlayStation eben CD-basiert war, im Gegensatz zum N64, der immer noch Cartridges benutzt.
Also Square Enix kennt man heute als Spiele-Publisher, die halt einen Haufen Großproduktionen irgendwie veröffentlichen. Das ist so mit einer der Kontrahenten von EA.
Ja, yeah. Wenn wir schon darüber reden, Final Fantasy heißt Final Fantasy, weil das wirklich das letzte Spiel von Square Soft war, glaube ich. Und sie wären pleite gegangen, wenn das gefloppt wäre. Wenn die Final Fantasy gefloppt wäre, wären sie pleite gegangen. Deswegen Final Fantasy.
Okay.
Ich habe die Anekdote irgendwann letztens gelesen. Ich finde sie lustig. Und wie sie rausgestellt haben, ist es halt, lebt diese Serie immer noch.
Ja.
Also diese Konsolen jetzt, was ist an den anders? Wenn man jetzt schon auf die Controller schaut.
Die Controller haben jetzt irgendwie plötzlich Analog-Sticks. 1 bis 2, je nachdem, welche Konsolen wir angucken.
Ja.
Sie haben schon wirklich richtige 3D-Grafik.
Die Nintendo-Controller?
Also monoskopisches 3D, meine ich jetzt erstmal.
Ja.
Haben auch immer noch das Steuerkreuz, die konnten sich noch nicht so ganz trennen davon. Die N64-Controller.
Die PlayStation-Controller hatten es auch. Die Sache ist, es gab tatsächlich, es kommt auf die Situation an, weil der Analogstick funktioniert tatsächlich ein bisschen, wie der Name sagt, analog. Du konntest die Stärke einstellen, indem du in eine Richtung drückst. Beim D-Pad, Digital Pad, hast halt 0 oder 1. Du drückst in die Richtung oder nicht. Du konntest halt sozusagen mit dem Steuerkreuz genauer steuern als mit dem Analogstick, wenn die Erkennung falsch schlecht geschrieben ist.
Der Analogstick kann auch, also nicht nur oben, unten, links, rechts, sondern er kann halt auch Felder, die zwischendrin sind, weil dann irgendwie die Achsen nur halb.
Also das, und er kann halt wirklich noch feiner. Ja. Das D-Pad wurde irgendwann erweitert in ein achtdimensionales Ding.
Mhm.
Um die Schrägen besser zu können.
Ah, wie heißt denn das Teil? Das gibt's auch heute noch. Ich glaube, auf dem Xbox 360-Controller ist auch noch so ein Teil drauf. So ein ich glaube, es heißt Head oder so ähnlich. Mhm. Das funktioniert aber auch nur mit Nullen und Einsen und halt ein paar Achsen mehr. Während halt, ja.
Also wenn wir schon jetzt von N64 reden, nehmen wir das populärste Spiel, das es dafür gab, Smash. da sieht man ja so den Unterschied beim Analogstick. Du konntest, wenn du ihn leicht geneigt hast, eben laufen und wenn du ihn stärker geneigt hast, konntest du rennen.
Bei der N64 gab es da vorne noch, konntest du irgendwas austauschen? Ich weiß, dass damals
es gab das Extension Pack, hieß es.
Genau.
Mit dem du den Grafikspeicher ausgetauscht hast, um mehr Grafikspeicher zu haben. Die Sache war nur, die Spiele waren irgendwie sehr komisch programmiert, du konntest das Pack nicht einfach drin lassen. Du musstest für Spiele, die das nicht unterstützt haben, wieder das alte Modul wieder reinsetzen.
Also ich weiß, dass damals bei Donkey Kong 64 war das Ding dabei und dann hast du das alte eigentlich so gut wie weggeschmissen und hast das neue reingesetzt und konntest alles noch spielen, aber das kann gut sein, dass wir die Spiele nicht haben, wo das dann nicht funktioniert hat.
Ja, es gab dann noch ein paar andere Erweiterungen, die wurden dann in dem anderen Slot im Controller reingesetzt, nämlich diese Game Boy Slot Erweiterung, Transfer Pack. Das kam für Pokémon Stadium mit, damit man Pokémon dann auch in 3D spielen konnte. Zumindest die Kämpfe. Und noch das Rumble Pack, was war dann irgendwie dann schon vibrieren konnte. Ich denke immer an Kontrahent, aber nein. Wie hieß das andere Wort?
Controller.
Nein.
Konkurrent?
Bei Konkurrent, genau. Bei der PlayStation war das Ding schon längst im Controller eingebaut.
Ja, es gab, also dieser N64-Controller, der hatte eben auch im Controller sozusagen was zum Einstecken. Ja, da konnte man verschiedene Sachen anstecken. Unter anderem halt so ein Rumble-Pack. Genau. Ja.
Was so das Ding ein bisschen speziell macht, ja, die PlayStation. Ich rede mal über die PlayStation mehr. Ich glaube, wir haben genug Nintendo-Kinder hier drüben.
2-1.
3
zu 0.
Wobei ich die PlayStation richtig cool fand, weil wenn man sich so die Spiele für die N64 anschaut, ich kenne hauptsächlich nur, wie soll ich sagen, kinderfreundliche Spiele.
Stimmt, so. Naja.
Nintendo hatte halt immer so die eher harmloseren Spiele auch auf den neuen Generationen von den Spielekonsolen, die Nintendo rausbringt, wohingegen halt auf den PlayStation-Geräten oder den Microsoft-Geräten halt auch Spiele laufen, die mal eine Altersfreigabe ab 18 haben. Also da unterscheidet sich halt auch, glaube ich, ein bisschen die Zielgruppe von den Konsolen.
Also das stimmt schon, aber diese Spiele waren ja nicht deswegen schlechter oder so, sondern im Gegenteil. Was mir immer gefallen hat, war, diese Spiele haben halt Spaß gemacht, sie waren auch kinderfreundlich, aber letztendlich konntest du auch als Erwachsener, hast du dich bei den Spielen wahrscheinlich genauso viel Spaß gehabt.
Ja, Spaß genau. Ist das Problem, wobei ich gerade an ein Spiel denken muss, das halt so schlecht war, dass ich es nicht spielen möchte. Oder dass ich mir die Hardware dazu nicht kaufen möchte.
Das da wäre?
Hey You Pikachu. Das war ein Pokémon-Spiel. Du hattest statt einem Controller hattest du ein Mikrofon da angestöpselt und das hat Spracherkennung gemacht.
Ja. Oh Gott, alte Spracherkennung.
Und das war halt so früh von der Spracherkennung, dass du schon eigentlich erwachsen sein musstest, um das Spiel sinnvoll bedienen zu können. Aber als Erwachsener ist das Spiel nicht mehr anspruchsvoll genug für dich.
Okay.
Also es war halt wirklich so, Pikachu, nimm den Apfel. Ist es hingerannt, hat einen Apfel genommen. Und dann musstest du irgendwas machen.
Also die einzige Geschichte, die mir noch einfällt, bei diesem N64-Controller gab es ja diesen Analogstick. Und es gab immer ganz viele Spiele, bei denen das Ziel war, diesen Analogstick so schnell wie möglich zu drehen.
Ja.
Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn du den wirklich schnell drehen musst, machst du es nicht mit dem Daumen, sondern mit der Handfläche. Jetzt sind die Sticks, aber die hatten, glaube ich, damals, die waren aus Plastik.
Ja, ja,
und du hast dir relativ schnell die Handfläche kaputt gemacht und Blasen bekommen, weil du halt wirklich schnell drehen musstest, gerade bei so Spielen wie Mario Party. und dann gab es irgendwann halt Warnungen in den Anleitungen, man soll doch bitte nicht mit der Handfläche die Analogsticks drehen, weil du hast anders, man muss dazu sagen, anders hast du das Spiel nicht spielen können. Du musstest es mit der Handfläche machen und da hat es irgendwann gebrannt und die Haut weggeschabt. Und das war, da waren die Spiele noch richtig hardcore, da musste man nämlich auch körperlich leiden.
Das kommt bald wieder, bestimmt mit irgendwelchen Elektroschock-Feedbacks für Shooterspiele.
Ja, das gab es damals schon indirekt eingebaut, das, die reale Erfahrung.
Also mir ging das, als ich mal einen Gameboy dann von einem Freund in die Hand bekommen habe, auf irgendeiner längeren Busreise war das mal, und dann hatte ich halt schon mal die Chance, dieses Ding zu spielen, und da gab es irgendwie so Sportsimulation. Irgendwie, ich glaube, so Sprint oder so, und da musstest du immer ganz schnell abwechselnd A und B drücken, und da hast du natürlich auch nicht gedrückt, sondern bist halt auch so mit dem Daumen drüber gefahren, dann hatte ich auch ganz schnell an der Seite vom Daumen dann Blasen und keine Haut mehr.
Okay, wie schon gesagt, Sega ist als Verlierer rausgegangen und hat halt baut keine Konsolen mehr. So nennenswerte Flops, die man nicht vergessen sollte, zum Beispiel das Nintendo Virtual Boy. Das ist sowas, was irgendwie Nintendo versucht, unter den Teppich zu kehren. Aber wir können auch zum Internet dazu, wir vergessen sowas nicht.
Du meinst wie Microsoft Bob? Ich glaube, 2-3 Versionen nur verkauft und...
Das war tatsächlich der erste Versuch, stereoskopisches 3D an den Markt zu bringen. Das war mehr oder weniger so eine fette Brille. Das war als portabel gedacht und hat halt irgendwie... Man konnte damit tatsächlich sinnvoll stereoskopisches 3D spielen. Problem A, es hat Batterien geschluckt bis zum Umfallen. Es war wegen der Klobigkeit nicht wirklich portabel, obwohl es als portabel ausgelegt war. Und deswegen die Batterien braucht.
Das ist heute mit der, wie heißt sie?
Oculus Rift.
Genau, mit der Oculus, das ist auch nicht anders.
Und der letzte Nachteil war einfach, die Grafik war nur in roter Farbe. Demnach ging es irgendwann so richtig.
Roter Farbe?
Ja. Sie haben Geld einsparen wollen und haben die Grafik komplett in roter Farbe gemacht.
Oh mein Gott.
Monochrom, rote Farbe.
Da bist du ja richtig aggressiv.
Das sind die Mono-Displays halt mit irgendwie rotem Backlight, glaube ich.
Ach
weil,
so.
Weil die, vorher waren es ja irgendwie so die grünen Displays, es gab ja auch irgendwie blaue. Das ist einfach nur die Farbe vom Display oder von den Kristallen, die da halt drin sind. Aber es ist halt kein aktiver Farbkanal oder so. Du kannst halt die Stufen einstellen und nicht mehr.
Ja. Das Ding ist halt gefloppt.
Ja.
Und zwar sowas von gefloppt.
Aber ich glaube, die Oculus ist gar nicht so fürs Mobile ausgelegt, weil du brauchst einen Rechner, um das Ding zu benutzen. Das ist halt dafür gedacht, dass du dich halt mit dem Kopf frei bewegen kannst, deswegen halt irgendwie ein Kabel. Weil drahtlos ist, glaube ich, mit zu hoher Verzögerung oder zu geringer Bandbreite, dass man da halt die Videosignale schnell genug durchbringen kann.
Ja. Und jetzt wird es so, wenn man die Zeit her schaut, wirklich so richtig schnell. Es kommt eine Konsole nach der anderen raus. Mehr oder weniger.
Bis heute.
Bis heute. Und es liegt auch daran, dass die Technologie auch dementsprechend schneller voranschreitet. Und wir haben den letzten Versuch von Sega, nochmal eine Konsole zu bauen, nämlich die Dreamcast. PlayStation 2 kam raus. Nintendo hat sich dann irgendwie bei der Heimkonsole dann endlich von den Cartridges losgesagt. Nämlich sind dann von der GameCube auf DVDs gewechselt gleich. Das waren tatsächlich DVDs. Microsoft möchte auch was vom Kuchen haben und hat die Xbox gebaut.
Also wir haben jetzt noch drei große Mitbewerber, das ist Sony, Microsoft und Nintendo. Mhm.
Sega Dreamcast ist leider auch gefloppt, die hat ja auch sehr lustige Features gehabt, die sich heute irgendwie in anderen Konsolen wiederfindet.
Welche
lustigerweise.
Denn?
Wii U.
Achso.
Beziehungsweise in GameCube war das dann auch schon drin, aber... Die haben halt. Sega hatte damals halt richtig coole Ideen gehabt, aber haben nicht die Technologie gehabt, es cool zu machen. Ja,
okay.
Das fing dann an eben mit. Wir benutzen jetzt DVDs für noch mehr Speicher. Und haben jetzt. Und lösen uns langsam von der. Wir haben andere Hardware in der Konsole als im PC. Ich meine, die Xbox war der erste Konsole, wo eigentlich PC-Hardware verbaut wurde.
Wollen wir nochmal eine kurze Pause machen und das dann danach mit den modernen PC-artigen Konsolen weiter besprechen?
Ja, okay.
Wir haben ja auch noch Musik, passend zum Thema immer noch. Ich hätte hier anzubieten, take me to the bonus level, because I need an extra life. Immer noch von Pornophonik und immer noch freie Musik. Bis gleich. So, wir machen hier weiter mit Def Radio, wenn ich die Musik im Hintergrund abgestellt habe. Wir haben hier so einen tollen Rechner, der irgendwie einen Lautsprecher eingebaut hat und den wir nicht auskriegen. Nee, unser Thema heute bei Def Radio auf Radio 3FM ist immer noch Konsolen und wir sind jetzt bei den Konsolen angekommen, beziehungsweise sind jetzt beim Thema angekommen, wann kann man die eigentlich, wie unterscheidet man die eigentlich noch vom PCs?
Also die PlayStation 2 hatte zum Beispiel immer noch den MIPS verbaut, beziehungsweise den MIPSL. MIPSL heißt einfach nur, ist ein MIPS mit Little Endian.
Also MIPS ist eine Rechnerarchitektur, eine Prozessorarchitektur.
Mhm. Während Nintendo immer noch auf den PowerPC vom IBM setzt, das ist auch eine andere Prozessorarchitektur.
Die Apple auch eine Zeit lang benutzt hat.
Genau.
Ziemlich lange, ne? Die haben sich aber recht spät auf die...
Wobei bei der Xbox bin ich halt irgendwie nicht ganz so richtig informiert, weil ich dachte, dass es wirklich PC-Hardware war.
Also ich weiß, dass die Xbox 360 den Cell-Prozessor benutzt hat, das kenne ich wirklich PC-Hardware war, sondern halt irgendwie was, was halt nur die 360 hatte. Wo ich weiß, dass sie garantiert alle PC-Hardware benutzen, das ist die neue Generation, also die Xbox One und PlayStation 4, die benutzen halt irgendwie dieselben APUs, die AMD auch sonst so für den PC-Markt verkauft. Also APU ist Accelerated Processing Unit, das ist so eine Kombination aus Grafikkarte und CPU, die halt ziemlich gut ineinander verzahnt sind. Und ja, das sind so eher die Mittelklasse-APUs, sage ich mal. Also nicht das Beste, was man kriegen konnte, aber ich glaube, das haben sie aufgrund des Stromverbrauchs gemacht.
Das ist, wir benutzen den Stream auch. Ich glaube, das Stream ist gerade abgestorben.
Was? werden wir noch irgendwie aufgezeichnet?
Weiß ich nicht, das sehen wir dann.
Sehen wir dann.
Wie kann das Stream... Warte mal kurz.
Egal.
Wir bleiben jetzt mal
bei... Was redenswert ist, ist, die PlayStation 2 hatte tatsächlich auch von Sony unterstützt einen Linux-Port gehabt. Du konntest Linux drauf laufen lassen. Das Einzige, was halt nicht ging, war das DVD-Laufwerk anzusprechen. Aus Anti-Piraterie-Gründen.
Der Stream tut noch, ich habe gerade...
Nur die Stream-Informationen gibt es nicht.
Ja.
Gut. Und ja. Das Lustige war, Nintendo hat immer begründet gehabt, dass sie CDs nicht benutzen wollen, weil es so instabil ist, weil man da stößt mal aus Versehen dagegen und dann leckt das System und so weiter. Und als sie dann tatsächlich umgestiegen sind, haben irgendwelche Leute angefangen, irgendwelche Tests drauflaufen zu lassen. Oder was heißt drauflaufen zu lassen? Sie haben die GameCube genommen, sie aus dem Hochhaus geworfen.
Was?
Und dann gesagt, die GameCube überlebt das. Aus dem 10. Stock.
Holy hat sie es überlebt?
Sie hat es überlebt und war funktionsfähig und immer noch ganz und so weiter.
Ich glaube nicht auch.
Weil hat sie währenddessen Spiele gespielt?
Ja, das nicht.
Da bräuchte man ein artlanges Kabel.
Die GameCube, die ist nämlich so unzerstörbar, habe ich zumindest immer den Eindruck.
Du musst halt den Fernseher mit runterwerfen. Ich meine,
die alten Nokia-Handys.
Das sind die Nokia-Handys. Die GameCube fällt dir auf den Fuß und dann ist dein Fuß gebrochen. Und die GameCube ist noch heil.
Und das Einzige, was halt war, ist, es waren zwar DVDs, aber das waren halt diese kleinen CDs. Und wenn man dann irgendwie Sicherungskopien spielen wollte, musste man entweder die kleinen Rohlinge nehmen zum Rennen oder ein anderes Gehäuse verbauen, weil sie sonst nicht reingepasst haben.
Ach so, anderes Laufwerk hast du dann gebraucht.
Ja, das Laufwerk war nicht das Problem, es ist einfach nur die Größe von den Dingen, dass es reinpasst.
Okay. Du hast aber auch dann so einen Modchip installieren müssen.
Ja.
Weil sonst hat es von Haus aus eh nicht funktioniert.
Was der so Modchip macht, ist dann immer sagen, ja, ist ein gültiges Spiel.
Ja. Ach so, bei allem. Was ja auch dann, glaube ich, das erste Mal kam, dass sozusagen du der GameCube oder der PlayStation auch eine Speicherkarte mitgibst, worauf du die Spielstände dann speicherst. Also
ja, das war bei der PlayStation 1 auch schon so. Aber das war so wirklich auf dem Massenmarkt, also auch auf den westlichen Markt, was neu war, weil die sowohl die Super Nintendo als auch die Nintendo selber haben es außerhalb von Japan nicht gehabt.
Darf ich mal was Lustiges erzählen? Und zwar bei der Xbox, bei der, ich glaube bei der 360 ist das so, Du brauchst, um gewisse Spiele zu spielen, irgendeinen Speicher, um sie drauf zu installieren oder Teile davon zumindest, wie halt bei GTA. Und da, wenn der Internetspeicher nicht ausreicht, musst du ein USB-Gerät anschließen, um halt den Speicher zur Verfügung zu stellen. Und wenn das zu langsam ist, funktioniert das nicht. Also du kannst noch so großen USB-Stick oder Festplatte anschließen, wenn es nicht die nötige Reaktionszeit hat oder nicht die nötige Bandbreite, dann sagt die Xbox nein. Also während des Setups noch irgendwann. Das heißt, das kann sein, dass du 3-4 USB-Sticks kaufen musst, um zu testen, welcher geht.
Also, es gab ja irgendwann Listen. Ich meine, das ist jetzt die Zeit, wo das Internet wieder endlich groß wurde. Was ist wieder? Und die Leute dann mal, die ersten Leute angefangen haben, googeln zu können.
Ach, die 360 ist gar nicht so alt. Also.
Ja, die ist nicht so alt. Die gehört auch schon zur nächsten Generation, nicht die siebte.
Wie viele Generationen haben wir denn?
Acht. Also acht. Die siebte und die achte laufen immer noch. Es läuft halt so lange, bis es nicht verkauft wird.
Ja. Ich glaube, wir müssen mit den Gameboys bzw. Handhelds nochmal nachziehen.
Ja, die Handhelds haben, gab es halt irgendwann den Game Boy Color, den Game Boy Advance. Sony hat irgendwann den PlayStation Portable rausgebracht und der Rest ist mehr oder weniger einfach nur gefloppt, würde ich sagen.
Wie ist jetzt mit dem Nachfolger aus der Vita? Ich dachte, die war immer noch verkauft.
Die Vita ist ja noch später.
Ja, das ist aber der Nachfolger von der Portable, dachte ich. So der direkte. Ist
der direkte Nachfolger von der Portable, von der es ja auch mehrere Visionen gab.
Das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Es gab von der Portable die 1000er-Reihe, die 2000er-Reihe und die 3000er-Reihe. Mit jedem. Die 1000er-Reihe hatte, also die hatten immer so Zahlen hinten dran in der einer Stelle. Die hat eigentlich nur gesagt, von welcher Region diese Dinge stammt. Mhm.
Bei der Portable ist halt besonders, die haben auch so eine Art CD, so eine Mini-CD hinten drin. Ja. Allerdings ist die in einem Plastikgehäuse, das du von außen, glaube ich, nicht aufmachen kannst, als Schutz, dass sie halt nicht verkratzen. Die Teile heißen UMD.
Ja, Universal Media Disc.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Speicher die hatten, aber ich halte das vom Konzept für gar nicht so blöde, weil die Speicherdichte relativ hoch ist.
Das Problem an den Dingern, sie haben zwar so diesen Schutz, aber solche Gehäuse sind viel zu teuer zum Herstellen. Ich meine, als die DVDs zum Beschreiben rauskamen, gab es DVD-RAM. Das war auch das Format mit der Hülle. Das hat sich halt nicht durchgesetzt, weil die Leute meinen, die Hülle war zu teuer, den zu kaufen.
Finde ich schade, weil wenn du Festplatten hast, du ja nicht anders. Der Datenträger ist relativ empfindlich, aber du hast dann halt das halt ausgeglichen durch ein relativ robustes Gehäuse, das halt auch noch Vorteile bringt, wie wenn man das mit einer anderen Atmosphäre füllt, kann man den Datenträger schneller drehen lassen und dementsprechend höhere Lese- und Schreibraten erzielen.
Oder gar keine Atmosphäre haben.
Ja, ich glaube, das hätte bei optischen Datenträgern auch relativ sinnvoll funktioniert, aber dazu ist es halt irgendwie nie gekommen. Und ich meine, wir haben halt bei optischen Datenträgern den Nachteil, dass wenn die verkratzen, dass sie relativ unbrauchbar werden. Ich meine, die haben meistens noch so eine Schutzschicht, die man dann halt irgendwie noch abschleifen kann, als wenn Kratzer drin sind, dass man mit Zahnpasta so drüber bürstet, in der Hoffnung, dass man die Daten halt dann wieder lesen kann. Aber man weiß relativ zuverlässig, dass die Dinger nicht so lang halten. Vor allem bei selbstgebrannten, die hatten so ein biologisches Material drin, so ein Trägermaterial, auf das du dann halt geschrieben hast, und die konnte man dann tatsächlich mit Bakterien oder irgendwas infizieren und die hat es dann aufgefressen. Also die selbstgebrannten sind nicht so langlebig, wie man glaubt oder haben möchte.
Ja, deshalb haben manche so selbstgebrannte Dinger so blaue Farbflecken, die sich dann so ausbreiten.
Das könnte durchaus so ein Bakterium dann halt sein. Mhm. Die späteren sind natürlich ein bisschen robuster geworden, aber man möchte seine Backups nicht langwierig auf DVDs oder CDs lagern, sondern eher auf.
Was nennenswert zu dieser portablen Generation Nintendo DS und PSP, das ist dieselbe Generation, ist die Pandora. Ah. Das war diese Open-Source-Konsole auf Linux basierend.
Nicht sehr erfolgreich, wie.
Leider immer. Nicht sehr erfolgreich, aber sehr lustig. Was man da machen kann.
Aber teuer, glaube ich.
Läuft da komplettes Linux drauf.
Ja, so ein.
Aber Debian-Derivat?
Ein Debian-Derivat war es, ja.
Okay. Gibt es noch?
Gibt es noch, und sie sind aber gerade dabei, den Nachfolger davon zu machen.
Nachfolger will ich haben. Meine erste Konsole.
Du kannst auch die Ouya kaufen. Das ist so ein Android-basiertes Ding. Da ist sowas wie ein Handy-Prozessor drin, zum Anschluss an Fernseher. Also, du holst natürlich keine Bombengrafik mit raus, aber ich glaube, die meisten Spiele, wo eher einfach gestaltet sind, brauchen das gar nicht. Und ist.
Ja, generell ist es so, dass die Spiele erst, also die Konsolen erst so gegen Ende der Lebenszeit wirklich das Potenzial ausgenutzt kriegen, das sie können.
Genau.
Weil davor weiß halt keiner, wie man dafür programmiert oder so. Und die Spiele werden immer krasser.
wir haben vielleicht auch vergessen, jetzt beim Nintendo DS, der hatte einen Touchscreen.
Ja.
Das war damals, also ich kann bloß aus meiner Sicht erzählen, aber als das damals, das war erstmal so, wow.
Cool.
Weil alles, was du davor in der Hand hattest, das hattest du halt in einem Controller oder ganz normale Knöpfe, aber beim DS, da war ein Touchscreen verbaut. Heute ist das normal, ja.
Ja.
Aber damals war das...
Das war was Neues. Ich glaube, da war noch vor den iPhones, oder? Also zumindest vor der Zeit, wo iPhones populär waren. Es war kein kapazitives Display, also mit dem Finger konntest du nicht so viel anfangen, sondern es war resitiv, das heißt so auf Druck basierend. Du hattest so einen Stift dabei, so einen kleinen... Ja, du konntest
mit dem Finger mal drauf.
Ja, mit dem Finger ging es auch, aber du musstest halt drücken. Also es ist nicht so, dass du so leicht drüber schweifen kannst und so mit... Ja, so wie man es halt heute von den Handys gewohnt ist, sondern es war halt echt mit einem Stift und mit Druck. Und je nachdem halt, was du für Spiele gespielt hattest und halt den Touchscreen ausgiebig genutzt hattest, brauchtest du dringend eine Schutzfolie, weil du sonst den Touchscreen mit dem Stift durchgewetzt hast.
Plus, der DS hatte zwei Bildschirme.
Ja, genau.
Deswegen hast du ja auch DS.
Genau. Double Screen.
Mhm. Aber das war was... Was irgendwie, zumindest ab dem Moment, war für mich Nintendo immer so ein bisschen gimmickmäßig. Ja? Wir hatten noch einmal zwei Bildschirme, wir hatten Touchscreen, jetzt bei der Wii haben wir Bewegung, jetzt bei der Wii U haben wir noch mal mehr Bildschirme und Bewegung und alles Mögliche.
Ja.
Das gab's, davor war das irgendwie zumindest nicht in meinem Schirm, dass davor war Konsole für mich Controller und Fernseher. Mhm. Und das ist heute gar nicht mehr...
Ja, was kam denn zu der Generation von der Wii, wenn wir schon darüber reden, raus? So, die PS3?
Ja.
Und die Xbox 360?
Mhm. Ja, so langsam haben wir auch kaum noch Zeit übrig. Ja. Was müssen wir denn jetzt noch unbedingt loswerden, bevor wir die Sendung heute abschließen?
Ja, die neueste Generation ist halt jetzt die Wii U, PS4 und die Xbox One.
Wir können es vielleicht mal noch ein bisschen Vergleich von
den 3DS natürlich.
Ja, wir können mal noch den Grafikvergleich ziehen, weil es fing ja natürlich alles schön an mit monochromer 2D-Grafik, ging dann halt irgendwann weiter mit so einfachem 3D, also nicht so gutes 3D mit einem Bildschirm halt, also du hast keine stereoskopisches, sondern so monoskopisches 3D. Das blieb, und ich glaube, das richtig gute monoskopische 3D fing dann halt an mit der Generation, mit der Xbox 360, glaube ich, wo ich das Gefühl habe, ja, da taugt die 3D-Grafik halt schon irgendwie was. Ja, okay, glaub, die davor waren auch nicht so übel.
Die Generation davor ging auch schon. Das Problem war halt, dass Nintendo immer noch keine, wie soll ich sagen, vergleichbare HD-Grafik bietet. Sie wollen es ja auch nicht, weil sie sind immer noch, wenn man sich Konsolen in der Verbreitung anschaut, mehr so Familien-Party-Konsole, während die anderen wirklich auf möglichst pornöse Grafik.
Ja, genau. Und die Wii hat halt trotz ihres neuen, relativ kurzen Lebensalters halt immer noch relativ simple Grafik. Das
braucht ja immer noch Geld.
Ja, es ist, glaube ich, auch billiger von der Herstellung her. Du brauchst halt keinen so richtig dicken Grafikchip, sondern halt eher so was Simples, was halt... Ja.
Naja, Nintendo hat halt ab der GameCube den Weg umgeschlagen und gesagt, nö, wir machen jetzt keinen Grafik-Battle mehr, so, wir machen jetzt andere Sachen, Bewegung. So, also so ist mein Eindruck, weil bis zum GameCube waren die sich alle sehr nah. Da waren die alle sehr nah, da war es die Frage von einer Glaubensfrage und eine Spielefrage.
Heute ist es immer noch.
Und ab da hat sich das ein bisschen abgespalten, weil die Grafik der Wii war zum Beispiel auch schon wieder eigentlich schlechter als die von der GameCube, zumindest
in
manchen Sachen. Und ja, die gehen jetzt immer noch entscheidend andere Wege.
Okay, wir sind in der heutigen Zeit angekommen, aber unsere Zeit in der Sendung ist vorbei.
Ja.
Das heißt, wir verabschieden uns, wir spielen noch den Song Game Over passenderweise und geben dann nahtlos ab an Marc mit einer Sondersendung zum 20-jährigen Jubiläum von Radio Free FM.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir verabschieden uns. Der Radio gibt es wieder in 14 Tagen.
Im Studio heute waren
Matu,
Reki,
Niklas,
Simon.
Ciao, bis bald.
Tschüss.
Jetzt muss ich nur noch das Lied finden. Da ist es.